Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast mit mir, dem Bene, und selbstverständlich ist er wieder dabei. Er hat sich den Tag freigeschaufelt, um mit mir zusammen ein bisschen über Bond zu philosophieren, der Leon. Hallihallo, mein Lieber.
Hallihallo. Ja, freigeschaufelt, weiß jetzt nicht, so viel war jetzt auch nicht, was anstand, aber natürlich wie immer gerne. Vielleicht hast du ja auch mehr schaufeln müssen. Auf jeden Fall haben wir es hingekriegt, dass wir heute zeitgleich im selben Meeting sitzen und uns austauschen können. Ist ja schon mal was. Starker Anfang.
Genau, und es wird noch viel stärker. Nämlich haben wir ein neues Bond-Abenteuer, in das wir uns heute reinstürzen werden. Ich sage nur, deine Augen, die sind mir da sehr, sehr wichtig. Zumindest im Original. In der deutschen Fassung ist das irgendwie alles ein bisschen schief gelaufen. Man hat aus For Your Eyes Only einfach mal in tödlicher Mission gezaubert. Ist doch total naheliegend. Ich glaube, man hat sich durch den letzten Film da ein bisschen was verbaut. Dadurch, dass man ja Moonraker den Anhang gegeben hat, streng geheim. Das hätte man ja ganz gut jetzt hier für den Teil nehmen können. Wollte man wahrscheinlich nicht doppeln irgendwie. Ist jetzt halt in die Hose gegangen.
Offensichtlich ungefähr 0% Übereinstimmung zwischen dem englischen und dem deutschen Titel. Ist schon sehr stark. Ist ein Meisterstück mal wieder, aber ja, darum soll es ja vielleicht nicht nur gehen. Ich glaube, solange wir denselben Inhalt auch heute gesehen haben und der im Englischen und Deutschen gleich ist, ich habe es nicht gegengecheckt, aber ich gehe mal davon aus, dann haben wir ja vielleicht trotzdem ein ganz gutes Ergebnis.
Ja, Gott sei Dank weg von Moonraker hin in ein neues kleines Abenteuer, was eher so ein bisschen in der Mittelmeergegend spielt, würde ich behaupten.
Ist halt die Frage, ob das zum Glück ist, ne? Wenn es jetzt nicht besser wird, dann sei mal so, schwierig.
Naja, die Messlatte hängt sehr, sehr tief bei Moonraker. Es kann eigentlich nicht mehr viel drunter Limbo tanzen, sondern eher hochsprungmäßig drüber hopsen. Wir werden ja sehen, also spätestens in der nächsten Ausgabe, wenn wir uns dann das Ranking nochmal ein bisschen genauer angucken, wird es ja, glaube ich, klarer.
Ich denke auch.
Gut, in tödlicher Mission. Was geht's denn da eigentlich, Leon? Kannst du uns da vielleicht ganz grob auf die Sprünge helfen?
Na klar, gerne, wie immer. Ein bisschen was vorbereitet. Ja, Bond, du hast schon gesagt, wir sind heute beim neuen Auftrag. Und diesmal geht es im Endeffekt darum, ein Lenkwaffensteuerungsgerät, in kurz ATAC, so wird es später im Film benannt werden, zu finden. Das wurde nämlich bei einem kleinen Angriff auf ein eines der Spionageschiffe von der britischen Marine versenkt, mehr oder weniger, und darum entbrennt dann letztendlich ein Kampf. Viel, ja, spielt erstmal in der Region Griechenland oder im Mittelmeerraum, du hast es schon angedeutet, und dort soll natürlich das Schiff und oder dieses Lenkwaffensteuerungsgerät vor dem Feind in Sicherheit gebracht werden. Verschiedenste Leute haben daran Interesse, das in die Finger zu bekommen. Und ja, Bond verbündet sich dann letztendlich mit einer jungen Dame, die deutlich jünger ist als er, surprise, und genau, die als Meeresbiologin auch arbeitet, meine ich, aber zumindest ihre Eltern waren in dem Bereich unterwegs, Meeresforschung, Archäologie etc. Und genau, mit der verbündet er sich, weil er die zufällig kennenlernt, ist dann viel unterwegs im Mittelmeerraum und ja, darf herausfinden, wer letztendlich eigentlich sein Gegner so wirklich ist. Das weiß er nämlich von Anfang an diesmal nicht und wir finden es mit ihm heraus.
Das werden wir bestimmt. Genau, also damit habt ihr jetzt eine grobe Vorstellung vom Abenteuer selbst, wenn ihr es denn noch nicht kennt. Ich ergänze gerne wieder mit ein paar Facts drumherum. Also wir haben ja bereits gesagt, im Deutschen in tödlicher Mission, im Original For Your Eyes Only. Ich glaube, in den anderen Sprachen hat man sich da auch relativ nah am Wortlaut in der Übersetzung gehalten, im Deutschen halt nicht. Die Kinopremiere war Ende Juni 81 in London. In Deutschland ist er im August gestartet, des gleichen Jahres. Also klassisch wieder erstmal in London aufgeführt. Produktion lag selbstverständlich bei Albert R. Broccoli. Drehorte vor allem Griechenland, erschließt sich dann auch aus dem Hintergrund oder beziehungsweise aus den Szenen. Wir haben auch eine Ausflug nach Italien, wir haben natürlich wieder die Pinewood Studios in England und auch Bahamas wurden genutzt für einige Unterwasseraufnahmen. Den Titelsong hat man nominiert für den Oscar als besten Song, 81 gewonnen hat er nicht. Und selbstverständlich die goldene Leinwand wurde auch wieder abgerissen, nämlich 82, also ein Jahr nach Release. Yes, Titelsong diesmal gesungen von Sheena Easton, geschrieben von Bill Conti und Mike Leeson. Leeson weiß ich jetzt nicht genau. Der Cast, klassisch James Bond verkörpert durch Roger Moore. Wir haben einen Christatos oder Aris Christatos von Julian Glover. Melina Havelock wurde verkörpert durch Carol Bouquet. Columbo von Topol gespielt. Eine Bibi, die von Lynn Holly Johnson gespielt wurde, die tatsächlich auch, glaube ich, Eiskunstläuferin war. Und okay, auch
da weißt
Medaillen,
du tatsächlich.
Medaillen gewonnen hat, also war nicht gedoubelt in den Szenen. Die Gräfin Liesel von Cassandra Harris, Locke von Michael Gotthard, Moneypenny von Lois Maxwell und Q von Desmond Llewellyn gespielt. Auf den M müssten wir in diesem Film dann leider verzichten an der Stelle. Regie wurde geführt von John Glenn und ja, wir hatten nach wie vor keinen John Barry für die Musik, sondern eben Bill Conti. Barry hatte, glaube ich, irgendwie so ein paar Steuerprobleme in England und hatte da nicht so viel Bock drauf, dass das Königshaus an mehr Gelder kommt von ihm. Genau, das soweit zu den Fakten. Wie kurz eben angeschnitten und auch in den letzten Ausgaben schon erwähnt, ist es der erste offizielle Bond-Teil, wo es kein M gibt, also kein M zu sehen ist, weil, wie bereits erwähnt, Bernard Lee einfach vor den Dreharbeiten oder während der Dreharbeiten, tatsächlich hat sich noch so minimal überschnitten, verstorben ist und nicht zu seinen Takes kam. Also es ging einfach nicht mehr. Und man hat ihn aber fest eingeplant, deswegen musste da so ein bisschen was umgeschrieben werden. Und Q hat eine bisschen größere Rolle bekommen und musste das auffangen und eben der Stabschef, auf den man dann mehr gesetzt hat, um das quasi zu kompensieren. Hast du noch irgendwas an Facts, die vielleicht vorab Sinn machen oder interessant wären?
Erstmal an der Stelle nicht. Ich glaube, das können wir uns ja an der Stelle sparen. Fand es auch spannend oder bin dann auch ein bisschen gespannt, um da vielleicht nochmal kurz einzuhaken, was du gerade gesagt hast, wie M dann ersetzt wird. Spoiler, an der Stelle hast du ja gerade auch schon gesagt, in dem Film verzichten wir auf ihn. Bin dann aber auch gespannt, wie es in den nächsten Filmen wird, weil man weiß ja, dass M irgendwann wieder auftaucht in irgendeiner Form. Ich bin gespannt, ob es dann schon im nächsten Film sein wird und wenn ja, wie und wer, habe ich gerade noch nicht auf dem Schirm, aber wird spannend sein, denke ich.
Mhm. Gut, dann lass uns gerne reingehen in den Film und wir starten natürlich mit der klassischen Gunbarrel-Szene. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht viel zu sagen, die öffnet sich zu einer Friedhofsszenerie am helllichten Tag, also es ist kein spooky Nachtding wie eben Live and Let Die, wo man dann einfach mal kurz auf so einem Voodoo-Friedhof gelandet ist, sondern ein klassisch englisch angelegter Friedhof. Und ein Mann, den uns jetzt nicht näher gezeigt wird, also wir sehen das Gesicht nicht, geht mit Rosen zu einem Grab, wo Theresa Bond begraben liegt. Und da steht dann nochmal explizit ihr Geburtsdatum und ihr Sterbedatum, inklusive, dass sie die Ehefrau von James Bond war.
Und dass sie alle Zeit der Welt haben, steht natürlich auch nochmal drauf.
Genau, genau.
Kennen wir auch noch irgendwoher.
Mhm. Es zeigt sich dann, dass der Mann, der die Rosen dort abgelegt hat, James ist. Also ich fand es auch eine schöne Aufhänger nochmal an eben im Geheimnis ihrer Majestät, dass man das jetzt nicht vergessen hat. Wir hatten das ja in Der Spion, der mich liebte, auch schon mal ganz kurz aufgegriffen, dass James halt verheiratet war. Also dass man schon ein bisschen Bezug auf die Vergangenheit nimmt und nicht jeden alleinstehend lässt und irgendwie alles, was davor passiert ist, spielt keine Geige.
Total, ich habe mich jetzt also löst sich vielleicht gleich so ein bisschen auf, trotzdem habe ich mich natürlich gefragt, warum kommt es in dem Film, ne? Warum hat man das nicht früher hingekriegt oder warum greift man das jetzt nochmal auf? Wird mir auch im Endeffekt nicht hundertprozentig klar, für die Pre-Title-Scene an sich schon, aber für den gesamten Film weiß ich nicht. Andererseits, Pre-Title-Scene muss ja auch nicht unbedingt was damit zu tun haben. Insofern, ja, also ich fand es insgesamt cool, dass das nochmal aufgegriffen wurde und könnte man auch öfter machen, gerät oft halt, je nachdem wie sich Bond dann verhält, finde ich schnell wieder in Vergessenheit, weil er da auf allen anderen Ebenen nicht so reflektiert in dieser Hinsicht oder in dieser Beziehung agiert. Das könnte man, glaube ich, noch besser machen, aber es ist trotzdem cool, dass es mitgedacht wurde.
Das sehe ich auch so. Es kommt ein Priester, beziehungsweise Geistlicher, ich weiß jetzt nicht so ganz klar, welche Rolle er hat, angeflitzt eben zu dem Friedhof und teilt James mit, dass es einen Notfall im Büro gab. Also man weiß anscheinend, kennt sich, man weiß, was James macht beruflich. Und sie schicken einen Heli, um ihn zu holen. Das dauert genau 2 Sekunden, dann hört man schon die Rotoren und das Ding landet im nahegelegenen Feld oder auf einer Wiese. Klar, und es ist auch ersichtlich, okay, der gehört zu Universal Export, steht auch fett drauf. James steigt ein und sieht dann, wie der Geistliche sich bekreuzigt und wird schon skeptisch. Also irgendwas ist hier seltsam. Wir haben dann eine Blende auf eine weiße Katze und einen Mann im Rollstuhl mit großer Schaltarmatur, die so vorne dran befestigt ist, also jede Menge Schalter, Hebel, Monitore etc., aber komplett alleine. Also der sitzt irgendwie in seinem Rollstuhl, wie wir später rausfinden, auf einem Dach, drumherum niemand, komplett alleine unterwegs.
Aber die weiße Katze kennst du irgendwo,
ja,
oder?
Ja, ja, also es wird ganz klar, also wir können ja die Dingens hier auch lüften, es wird ganz klar auf Blofeld angespielt, ohne ihn zu benutzen. Es hat auch einen Grund dazu, dann aber gleich mehr, wenn das Ding durch ist.
Kannst du mir denken.
Wir haben dann eine Live-Schalte aus dem Helikopter. Also Blofeld guckt sich das Ganze an und knockt mittels eines Stromschlags durch das Headset den Piloten aus. Also auch wieder so eine Referenz an Live and Let Die, wo man ja bei der UN oder was es war, auch irgendwen mit Stromschlag durchs Headset gegrillt hat. Und hier quasi dasselbe nochmal in grün.
Sehe ich heißt, da aber mehr. Beim letzten Mal war es eher so, dass es ein Ton oder irgendwas war. Oder
stimmt,
man genau, wusste nicht genau, wie es sich... Also ich sehe es auch so nicht unbedingt, aber schon eher als beim letzten Mal.
Das hat leider zur Folge, dadurch, dass der Pilot jetzt verstorben ist, dass der Hubschrauber auf die Themse, also wir befinden uns auch über London, auf die Themse zu prischt, quasi im Senkflug. Der Mann im Rollstuhl sich dann via Mikro einschaltet, also in den Innenraum vom Heli sprechen kann und James begrüßt ganz herzlich, übernimmt dann auch die Steuerung mit seinem ganzen Schalthebeln. Es stellt sich raus, der Pilot gehörte zu Blofeld und wurde als Bauernopfer quasi geopfert. Und der Heli fliegt jetzt irgendwie sinnlos über so ein Industriegelände. Also wir sind dann komplett raus aus der Innenstadt. Themse egal, Buckingham Palace, Big Ben, alles egal. Wir fliegen jetzt über so ein klassisches Londoner Industrie-Ding, was komplett leer ist. Also da ist keine Menschenseele, da läuft nichts. Das sind riesige Gebäudekomplexe, die einfach leerstehend sind. James versucht, ums Verrecken ans Steuer zu gelangen. Von innen klappt es nicht. Das heißt, er muss den Weg außenrum gehen, über die Kufen quasi von hinten nach vorne kommen. Das ist ziemlich brenzlig, weil der Heli ja, wie gesagt, wilde Manöver fliegt und das gestaltet das Ganze so ein bisschen kniffelig. Unter anderem fliegt er um so einen größeren Schornstein, diese ellenlangen Dinger, die man so in Industriegeländen halt hat, drumherum. Der sollte vielleicht doch mal wichtig werden. Man sieht auch nie das Gesicht von Blofeld. Also das wird nicht gezeigt, das wird halt nur mit der Glatze gearbeitet, mit dem Outfit, was sehr... Ja. nah dran kommt und natürlich mit der Katze. Also ist auch nicht so ganz klar, was er jetzt davor hat. Also der Helikopter fliegt halt sinnlos irgendwie in der Weltgeschichte rum, ohne irgendwie so ein richtiges Ziel. James schafft es dann ins Cockpit, muss den Piloten leider dafür rausschmeißen. Blofeld ist jetzt irgendwie an dem Punkt angekommen, wo er gesagt hat, genug gespielt. Ich verabschiede mich an der Stelle und schickt James in eine sehr enge, leere Lagerhalle, wo er dann wahrscheinlich irgendwann mit einer Wand kollidieren soll oder ähnliches. James kann jetzt noch nicht selbst die Steuerung übernehmen, weil es da, wie gesagt, so eine Art Schaltung gibt, die das verhindert. Also Blofelds Steuerung über, weiß ich nicht, stärker, das ist das falsche Wort.
Ja, ist halt drüber geschaltet, also hat die Hauptkontrolle darüber, würde ich sagen.
Ja, dafür muss man aber nur irgendein Kabel wiederziehen, was James recht schnell rausfindet und kann dann eben manuell weiterfliegen, schnappt sich dann am Ende des Tages mit seinen Kufen den Rollstuhl von Blofeld. Die Katze kann vorher noch entkommen. Blofeld versucht, James um Gnade anzuflehen, verspricht ihm noch sein Haus und hast du nicht gesehen. James hat da wenig Interesse dran und packt, wie gesagt, ja diesen Rollstuhl und lässt ihn in besagten Schornstein von eben reinfallen. Und wir haben dann noch so ein recht ikonisch für diesen Film einen langen Schrei von Blofeld mit Mr. Bond. Das ist ganz süß eigentlich.
Ja. Ganz süß trifft es auf jeden Fall ganz gut in der Szene. Aber ja.
Und damit sollte Blofeld endgültig tot sein.
Ja, ich habe mich an der Stelle halt gefragt, warum. Also, es macht ja Sinn, dass es nochmal in Zusammenhang mit dem Friedhofsbesuch ist und so. Also, in sich macht die Szene ja total Sinn. Ich frage mich nur, aus welchem Grund, wie man jetzt draufkommen ist, das jetzt nochmal auszugraben. So, Blofeld war seit 5 Filmen oder so kein Thema mehr. 4, keine Ahnung. Und jetzt ist nochmal auszugraben. Ist mir nicht ganz ersichtlich geworden, aber du lachst schon. Vielleicht hast du noch mal ein paar Infos oder hast weitergedacht. Fand ich jetzt nicht direkt ersichtlich tatsächlich.
Ganz genau. Es gab ja, wenn du dich erinnern kannst, in den ersten Filmen einen Kevin McClory, der an den Dreharbeiten oder in der Regie grundsätzlich beteiligt war und auch Rechte hatte zu dem Bond-Franchise. Man hat sich dann getrennt von Broccoli und Salzman, oder Salzman und Broccoli. Die Rechte für gewisse Dinge blieben aber bei McClory. Und der hatte zum Beispiel die Nutzungsrechte von Spectre und Ernst Stavro Blofeld. Deswegen wurde er auch nicht namentlich erwähnt, sondern nur angedeutet. Und besagter McClory war mit Feuerball halt nicht so zufrieden und hat 83 eine eigene Version mit dem Namen Sag niemals nie, auch mit Sean Connery, den konnte er dafür überzeugen, selbst gedreht. Gehört jetzt nicht zum offiziellen Kanon, aber wie gesagt, man hat sich da an diesen ganzen Sachen bedient und jetzt in dem Gegenzug wollte wahrscheinlich Broccoli einfach einen klaren Cut ziehen und sagen, okay, dann nimm doch dein Spectre und dein Blofeld, ich brauche den gar nicht, ich kann auch ohne diese zwei Mittel eine gute Story erzählen. Und deswegen, so meine Interpretation, wollte man sich hier im Vorspann quasi Blofeld entledigen, den sterben lassen und sagen, okay, hier, jetzt ist er endgültig tot, wir brauchen den nicht mehr. Er wird nicht mehr eine Rolle spielen, wir kriegen es trotzdem hin, vernünftige Filme zu drehen, die spannend sind und sich nicht immer wieder Blofeld und Spectre bedienen müssen.
Okay, ja, spannend. Macht ja irgendwie Sinn. Ich finde, wie gesagt, auch erstmal nicht falsch, dass die Pre-Title-Scene bringt ja einen immer erstmal so rein. Keine Ahnung, was treibt Bond. Manchmal vielleicht auch schon als Vorgriff, was sonst noch so im Film passiert, oft aber halt auch nicht. Deshalb fand ich es jetzt so rein thematisch erstmal gar nicht schlimm. Ich habe mich nur gefragt, warum genau jetzt alte Sachen aufgegriffen werden. Ich meine, andere Pre-Title-Szenen sind ja auch random irgendwie und trotzdem ganz gut. Aber da hast du halt nie den Bezug dann unbedingt gehabt zu vorherigen Sachen. Zumindest nicht so krass. Aber ja, klar, macht aus der Sicht auf jeden Fall Sinn, deine Erläuterung.
Aber wie gesagt, dafür brauchst du halt dieses Hintergrundwissen, um das vernünftig einordnen zu können. Ansonsten, ja, gebe ich dir recht, warum zaubert man den jetzt auf einmal aus dem Hut, ähnlich wie eben Theresa, die ja auch keine Erwähnung mehr gefunden hat.
Ja. Ich meine, da finde ich es immer noch so, dann kannst du sagen, eine Pre-Title-Scene ist halt so, aus, was der Bond halt sonst noch so macht, wenn er nicht gerade einen von seinen Hauptfällen hat, ist er als Geheimagent vielleicht trotzdem unterwegs, ne? Hat er auch ein Privatleben, okay, schaut er halt irgendwann auch mal auf dem Friedhof vorbei, natürlich geht er auf dem Friedhof dahin, wo seine Frau begraben liegt, finde ich, kann man sich alles noch herleiten, aber genau, dann den Blofeld nochmal mit reinzubringen, mit dem er ja auch eigentlich abgeschlossen hatte, so mehr oder weniger,
ja
hat er jetzt halt ganz.
Auch das ist okay. Richtig. Wir switchen rein in die Intro-Sequenz, also eins unserer größten Highlights grundsätzlich. Und was sehen wir? Extrem viel Wasser, was farbig angeleuchtet ist. Das ist und jede Menge Blubberblasen beherbergt. Und dann auch ein Standbild von Roger Moore, das wir erstmal aufgeblendet bekommen. Und was besonders ist, das erste Mal wird die Sängerin quasi gezeigt, eben besagte Sheena Easton, also wird uns da wirklich live gezeigt, mehr oder weniger. Man erkennt sie sehr, sehr gut, wird eben auf diesen Hintergrund drauf projiziert, haben dann natürlich wieder die klassischen Frauenschatten mit Waffen, die durch die Gegend flitzen und springen und tanzen und hast du nicht gesehen. Natürlich komplett unbekleidet. Der Song klingt wie so ein klassischer Love-Song, würde ich sagen.
Ja. Viel zu kitschig, viel zu lieblich, habe ich mir hier notiert. Ich will ja eigentlich noch nicht in die Wertung zu krass reingehen, aber
er hatte wenigstens mal so ein paar Tempowechsel drin. Also es wird ein bisschen mal gearbeitet, aber grundsätzlich ja, es ist
ich lasse dir die Punkte, wenn du den also ich kann nur für mich reden, ich fand es halt wieder unpassend und auch einfach keine Ahnung, nicht meine Musik, das ist natürlich Geschmackssache, aber auch unpassend für die Art Film, die dann danach kommen sollte oder die man erwartet bei Bond. Aber wir haben uns ja auch schon getäuscht bei Moonraker, was danach zu erwarten war. Also.
Dann wird halt ein bisschen durch das Wasser mal geschwommen irgendwie und eine Dame lässt sich von einem bewaffneten Kerl, der quasi leichte Anlehnung an James haben soll, gerettet, schmeißt sich dem an den Hals. Wir haben dann irgendwie so eine ganz seltsame Blende zwischenzeitlich, die so ein bisschen an die Gunbarrel-Szene erinnert. Also der Bildschirm zieht sich zusammen, wir haben quasi schwarz bis auf einen zentralen Kreiselement und dann wird er aufgemacht. Wir haben Unterwasserfische und wieder schwimmende Damen. Also alles in allem
hat man ein bisschen was. Ist irgendwie dieser singende Kopf mittendrin.
Ja, genau. Man hat was verändert, dadurch, dass man die Sängerin halt reingebaut hat. Ob es das jetzt viel besser macht, lasse ich mal dahingestellt.
Gebe ich dir voll und ganz recht. Ich glaube, da brauche ich auch nichts ergänzen. Das Rad ist jetzt nicht komplett neu erfunden, aber man hat sich ein paar Gedanken offensichtlich gemacht. Ob die jetzt zum Erfolg führen, weiß ich nicht. Schaut es euch gerne selber an. Ich glaube, wir sind so mäßig begeistert, wenn ich das jetzt hier mal so rauslese.
Ja, ja, also es ist kein Feuerwerk der Gefühle bei mir. Ist jetzt aber auch nicht kompletter Murks. Also irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit bekanntlich.
Gebe ich dir voll recht, gehe ich mit.
Ja, es geht los, mal wieder auf hoher See. Das hatten wir ja so selten. Ein Schiff macht einen Seefang. Also wir haben so ein Fischerboot, ein etwas größeres Fischerboot, was seine Netze rausgeworfen hat. Und alle sehen irgendwie normal oder richtig platziert aus, außer eine Person, die sieht so ein bisschen deplatziert aus. Einfach vom Äußeren, vom Dress. Mhm. Und die geht dann auch einmal unter Deck durch den Kühlraum und eine Geheimtür in eine Unterwasserstation von diesem Boot eben. Wie sich herausstellt, ist das die britische Marine, die da unterwegs ist und ja, so eine Kommandozentrale getarnt hat. Hat auch wieder Vibes, wie wir sie bereits kennen. Denke ich auch jetzt zum Beispiel an Der Spion, der mich liebte, wo wir dann viel im U-Booten unterwegs sind. Das hatte einen ähnlichen Touch für mich, aber...
Ja, auf jeden Fall auch von der Aufmachung her natürlich immer wie diese Schaltzentralen, die wir jetzt öfter hatten, auch teilweise schon bei Blofeld in den frühen Filmen. Das ist sehr, sehr clean immer alles und so metallisch gehalten mit vielen Knöpfen und tralala. Ja, ist nichts krass Neues, aber dient dem Zweck, glaube ich, in Ordnung.
Yes. Der Mann hat eine wichtige Aufgabe, er darf nämlich in einen speziellen Raum und einen Kollegen ablösen, der mit Handschellen an seinen Arbeitsplatz festgemacht ist und nimmt dem die Handschellen ab, um sie sich selbst anzulegen quasi. Es scheint irgendwie eine sehr, sehr wichtige Aufgabe zu sein. Und wir sehen fett, dass er an einem ATAC sitzt, also was es genau ist, wissen wir in dem Moment noch nicht. Mhm. Und tippt dann auch irgendwelche Codes in ein Gerät ein. Es wird einfach noch nicht wirklich klar, was da los ist. Und natürlich, wir haben noch kein Schiff erlebt, was vernünftig wieder geankert hat. Also irgendwie, die haben irgendwie alle eine Schwäche dafür, dass es mächtig in die Hose geht. Es geht nämlich der Alarm los, ein unbekanntes Objekt nähert sich. Die Fischer haben nämlich ihr Netz ausgeworfen und dummerweise eine Unterwassermine im Netz.
Ja.
Und es kriegt genau eine Person mit. Guckt sich an, was da so Schweres im Netz ist, warum das irgendwie nicht so ganz easy ist mit dem Reinziehen. Der Rest ist ein bisschen planlos und zieht das Ding einfach ran. Und in dem Moment, wo halt die Mine mit dem Boot in Berührung kommt, geht sie hoch, fliegt nicht das ganze Boot in die Luft, sondern es ist erstmal nur ein Riesenloch drin und das läuft halt mit Wasser voll. Das ist sehr ungünstig.
Wie gern wärst du da irgendwo angekettet? Ja, also ungerne. Nicht, dass du geile Chancen hättest, da irgendwie unten noch rauszukommen, aber angekettet ist halt nochmal ungeiler.
Ja, ich glaube, da hätte ich dezente Panik.
Ja, ich habe auch noch nicht ganz gecheckt, warum man da angekettet ist. Also klar, die Wichtigkeit und so, aber ja, es wird auch nicht mehr aufgeklärt.
Also man reagiert recht schnell und sagt, ey, scheiße, wir sinken, schlechte Karten hier, wir brauchen jetzt das ATAC zerstören. Der Dude, weiß ich nicht, ist gedanklich irgendwie noch nicht so weit, will, man kann ihn nicht ruhig anrechnen, er versucht es zu zerstören mit einem Selbstzerstörungsknopf, muss er irgendwo noch einen Schalter umlegen, aber die Wassermassen kommen natürlich im falschesten Moment und er wird weggerissen und schafft es eben nicht mehr, diesen Schalter umzulegen und ja, stirbt dann elendig an seiner Handschelle. Also Job nicht gut gemacht, hat halt eine Aufgabe, lief nicht gut. Mhm. Wir sind in London und der Außenminister empfängt einmal einen aufgebrachten ersten Seelord. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt.
Ich wollte gerade sagen, ich fand das Wort Seelord ziemlich nice, ehrlich gesagt.
Ja, ich wäre auch gerne. Klingt so ein bisschen wie von Game of Thrones irgendwie geklaut.
Ja.
Von den Eiseninseln, erster Seelord. Und den Vizeadmiral für den, weiß ich nicht, vielleicht ist er auch der Admiral. Weil ich habe mich gefragt, warum wird der Vizeadmiral geschickt?
Ja, ich weiß auch nicht, was ein Seelord, also unter dem Seelord würde ich letztendlich vom Wort her verstehen, der besitzt irgendein Stück von See oder Meer, dass er
aufpassen. Ich glaube, das ist ein mieser Übersetzungsfehler mal wieder.
Aber. Ich tippe auch, aber so wie es da steht, würde ich sagen, wie so ein Lord halt, der irgendwelche Landschaften hat in irgendeiner Grafschaft oder keine Ahnung was, wobei da war es der Graf. So hätte ich das jetzt auch auf den Seelord transferiert, aber gut. bevor ich mich hier in was verrenne, was eher unwichtig ist.
Genau.
Weiter im Text, würde ich sagen.
Alles gut. Die beiden klären auf. Hier, wir haben ein kleines Problemchen. Unser Aufklärungsschiff, die St. George, die ist uns leider verloren gegangen. Das Doofe ist, da war ja, dass die nicht tief genug untergegangen ist, sondern ziemlich nah an der Küste dran war. Und ja, das ist ein kleines Problem. Warum, fragt man sich. Okay, wir switchen einmal auf den Kreml um, gehen wieder zu deinem Freund Gorgol, der telefoniert mit seinem Staatssekretär und der hält sich ebenfalls über besagtes Wrack. Wir erfahren, dass sie kurz vor Albanien. Sie haben das schon beobachtet. Sie fanden das nicht so cool, dass das da unterwegs war, weil das da nichts verloren hatte und wollen jetzt ganz gerne an das ATAC, was eben anscheinend sie auch wissen, dass es an Bord ist. Da wollen sie ganz gerne ran. Das könnte nämlich sehr gewinnbringend sein für die Sowjetunion. Wir können uns aber nicht direkt einmischen, so Gorgol. Das kommt nicht so gut. Da machen wir ein riesen internationales Ding auf, zu Zeiten des Kalten Krieges eher eine schwierige Nummer. Wenn es aber irgendwie auf den Markt gelangt, zwinker, zwinker, dann will man auf jeden Fall zuschlagen. Man hätte da auch Kontakte nach Griechenland, einen alten Freund, den kontaktiert er jetzt mal. Und währenddessen schlawenzelt Gorgols auch wieder mal relativ junge Sekretärin die ganze Zeit um ihn rum, wie so ein lüsterner Panther. Und in dem Moment, wo das Gespräch beendet ist, wird es so ein bisschen touchy, aber mehr wird auch nicht gezeigt, aber es wird ganz klar angedeutet, in welche Richtung der Abend beim Leiter des KGB noch geht.
Auch ein super komisches, die haben genau denselben Raum verwendet wie
Spion, der mich liebte, müsste es sein.
Ja, es müsste Spion sein, der mich liebte, 1000
Referenzen an den Film heute mal wieder.
Und ich weiß nicht, der Raum ist super komisch, also es sieht nicht aus wie ein Büro, sieht aus wie in so einem Kerker. Von einer Kirche unten drin oder so. Ja, spannend auf jeden Fall, da war wohl kein Geld mehr da, das haben sie alles für ATAC draufgehauen oder schon mal bereitgelegt.
Wir haben den nächsten Switch, es wird ein bisschen wärmer, wir wechseln nämlich nach Griechenland zu so einem Wassertaxi, so einem fliegenden Wassertaxi, das muss man glaube ich dazu sagen, mit einer Frau an Bord, die unterwegs ist. Die fliegt zu einem Boot. Dort sehen wir einen Mann mit einem Papagei. Ja, die hören, dass das Flugzeug kommt und freuen sich, weil sie genau wissen, geil, das ist Besuch für uns. Also packt er seine Sachen weg, geht an Deck, um zu eben die Landung zu verfolgen. Papagei fordert vorher noch eine Nuss ein, kann natürlich auch sprechen. Und ja, der Mann zusammen mit seiner Gattin geht eben aufs Deck und wartet dort, bis ihre Tochter, die gute Melina Havelock, anreist. Sie ist ein bisschen überrascht, dass sie jetzt hier sind, an diesem Ort. Sie hat sie eigentlich vor Kreta erwartet, weil er wohl gesagt hat, er wollte da forschen. Er sagt, ja, nee, ist was dazwischen gekommen, muss jetzt doch hier hin. Und sie kommt wohl gerade aus Athen, muss auch Montag wieder weg. Ist also wahrscheinlich beruflich da irgendwie unter Vertrag. Und hat auch ein paar Präsente für ihre Eltern mit dabei und selbstverständlich auch für Max, also den Papagei, der kriegt auch noch ein paar Nüsse oder was, hat sie da schön zusammengelegt. Also die Freude ist groß, leider nur nicht von allzu langer Dauer, nämlich das Flugzeug, was dann eigentlich schon längst wieder weg war, kommt auf einmal wieder angesaust. Alle freuen sich so ein bisschen, wollen noch mal winken, weil man den Piloten anscheinend auch kennt, weil sonst würde ich dem nicht winken. Das Doofe ist, der fliegt auf einmal sehr tief und dann frieren die Gesichter so ein bisschen ein und der Kollege nutzt anscheinend das verdeckte MG, was vorhanden ist und ja, zerschießt den ganzen Laden und traurigerweise sterben Melinas Eltern, die uns kaum vorgestellt wurden, jetzt schon. Sie überlebt diesen Attentat, schaut sich die Leichen an und hat einen ganz, ganz seltsamen Gesichtsausdruck. Also man möchte, glaube ich, diesen Wut, Kombination mit Trauer, Rachegelüste, wie auch immer, zeigen, sie guckt aber irgendwie, als hätte sie sämtliche Emotionen dieser Welt verloren.
Ja, was man ja irgendwie auch verstehen könnte, aber man hätte es noch ein bisschen runterspielen können, gebe ich dir recht.
Ja, also mit diesem Aufhänger wechseln wir dann auch wieder die Szenerie, zurück zum Secret Service. Moneypenny betritt ihr Office, geht an einen Aktenschrank, anstatt zu arbeiten, öffnet sich dann ein Spiegel. Und man denkt sich, boah, geil, erstmal den Lippenstift nachschminken. Ich habe ja den Arbeitstag noch nicht begonnen. Wer weiß, was noch so kommt. In dem Moment sehen wir durch den Spiegel, wie ein Hut auf einen Kleiderständer, Hutgarderobe, wie auch immer, geworfen, zielgesicher geworfen wird. Kennen wir ja schon den Move. James ist da und macht Moneypenny natürlich wieder die schönsten Komplimente, küsst sie auch direkt auf die Wange, kriegt mitgeteilt, M hat heute Urlaub. Der Minister und der Stabschef warten aber auf ihn. Und zu allem Überdruss bekommt sie dann auch noch ein Blümchen, was er eigentlich, so sagt er, für M vorgesehen hat. Aber wenn er im Urlaub ist, dann kann sie das ruhig haben.
Mhm. Sie fordert es ja auch quasi fast ein, dass er sie die Blumen ruhig dalassen kann und dann mal ab rein mit ihm ins Büro.
Da wird er auch.
Ganz wild. Ich finde übrigens, ja. Moneypenny würde, nur weil wir es davon irgendwie schon so ein paar Mal hatte, Moneypenny würde ganz gut zu Roger Moore bzw. Bond passen.
Alterstechnisch, wa?
Ja, genau. Ich finde nämlich, diesmal ist mir aufgefallen, sie ist schon etwas älter geworden. Ohne ihr zu nahe treten zu wollen. Ja, ja. Aber diesmal habe ich, finde ich, nochmal so einen Unterschied gemerkt. Davor war sie lange immer ähnlich, aber diesmal, ja, war eine Weiterentwicklung im Negativ, oder weiß ich nicht, ob negativ, aber im Alterssinne festzustellen.
In M's Büro fällt die Begrüßung recht spärlich aus. Also man sagt kurz einfach nur Hallo und James wird direkt überfallen mit der Frage, ob er denn das A-Tag kennt oder weiß, was es damit auf sich hat. Dumme Frage, selbstverständlich weiß er das. Das ist das automatische, automatische Angriffskoordinator. Hat man nämlich nicht so ganz geil übersetzt, aber wird da so ein bisschen klar. Damit können eben Koordinaten für Raketenangriff übertragen werden. Ist ein ganz nützliches Tool. Und der Stabschef ergänzt dann, ja, vor 5 Tagen ist eine Flotte untergegangen mit dem A-Tag an Bord, wurde versenkt. Wenn das Ding in die falschen Hände gerät, schlecht, dann können wir unsere Polaris-Flotte nämlich knicken. James sagt, ja, aber ist doch nicht so wild, dann kann man doch einfach Gegenbefehle geben und dann passt das schon. Dann meint er, ja, nee, das ist nicht das Thema, dass man da Gegenbefehle stellt, sondern dass einfach komplett falsche Befehle durchgegeben werden mit falschen Angriffszielen und man sich dann irgendwie selbst eliminiert. Das war sehr, sehr blöd. Außerdem hat man dann auch ein Druckmittel. Alles nicht so schön. Offizielle Bergung ist auch seitens des Secret Service nicht möglich, weil das Schiff vor der albanischen Küste nichts verloren hatte. Und ja, deswegen hat man sich an einen freien Mitarbeiter quasi gewendet, nämlich den Archäologen Havelock, der das schon mal lokalisieren sollte. Leider, leider wurde er aber von einem kubanischen Killer getötet, mitsamt seiner Frau. Und das leider auch noch, bevor er seinen Bericht verfassen konnte. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich. Der Killer konnte von der Polizei durch die Aussagen der Tochter identifiziert werden. Da handelt es sich um Melina Havelock. Das kriegen wir dann jetzt endlich erzählt. Ich weiß nicht, ob wir das bei den Eltern, hat man es nicht mitbekommen, glaube ich. Jetzt ruft deswegen der Stabschef in Kombination mit dem Minister Operation Undertow aus. James bekommt eine Akte überreicht, die den Titel des Films gibt, nämlich For Your Eyes Only, also Top Secret quasi.
In allen Worten.
Genau. Da stehen alle wichtigen Dinge über diesen Killer Gonzales eben drin. Und er bekommt auch noch die Info, dass er sich in einer Villa bei Madrid aufhält. Schick, James, erster Auftrag in diesem Film. Also, ich setze mich in meinen geliebten Lotus, kennen wir ja auch noch, aus Liebesgrüße aus Der Spion, der mich liebte, und kurft durch die Straßen von Spanien oder dann wahrscheinlich Nähe Madrid, so wie es angeblich hier sein soll, mit klassisch spanischer Musik im Hintergrund, damit auch jeder Idiot weiß, wo wir jetzt unterwegs sind. Sind dann recht schnell bei der Villa, die ist beim Fronteingang oder bei den Zugängen Kamera überwacht. Deshalb, James ist ja nicht doof in seinem Job, nimmt er eine Seitenstraße und kommt eben von hinten, indem er sich dadurch so einen Wald pirscht, Gartenzugang, ich weiß es nicht so richtig.
Ich weiß auch nicht, er kommt am Ende an irgendeiner Mauer raus, so leicht abfallendes Gelände, überall sind es, glaube ich, Olivenbäume, ich weiß nicht, ob an der Stelle auch so krass, aber der ist ja auch davor durch das Gebiet gefahren, wo die krass am Olivenernten waren. Genau. Was mir halt wieder so aufgefallen ist, dieser Lotus ist einfach so fehl am Platz da, wenn er dann in diese Seitengasse einbiegt, und ich habe es später auch nochmal, kommen wir auch nochmal drauf, dieses Auto ist einfach für den Einsatz sowas von falsch. Aber gut.
Das wird sich auch noch zeigen, wie falsch. Während er da sich, wie gesagt, an Zugang über die Seite oder von hinten verschafft, kommt ein Benz, also ein klassisches deutsches Auto, eben angefahren und betritt das Anwesen auf legalem Wege. Wir kriegen eine Blende rein, wieder einen Fahrer und Begleiter und eben ein Mann auf dem Rücksitz sitzt. Der Mann auf dem Rücksitz wird noch wichtiger werden. James schafft es dann zu dieser Mauer, die du uns ja eben schon präsentiert hast. Da macht eine Wache ihren Job verdammt gut. Also steht da mit einem, mit der Schusswaffe und hält eigentlich Ausschau, dann kommt aber eine reizende Dame angedanced, die ihn dann recht schnell verführt und für James quasi die Vorarbeit leistet, also die knutschen dann rum.
Sah ein bisschen, bisschen unrealistisch aus, die kommt dann angelaufen und schmeißt sich dem anderen an den Hals und der so, ja gut, okay, lege ich meine Waffe weg und rein da.
Genau, also für James öffnen sich dann alle Möglichkeiten. Im Garten selbst befindet sich ein Pool mit einer kleinen Party, es sind viele Damen im Bikini da, einige Herren, die sind aber in der Minderheit.
Ich fand die Musik, die im Hintergrund gelaufen ist, so geil, ne? Ich weiß nicht, war hinten im Hintergrund irgendwie so die ganze Zeit so Musik, aber so leise, wie auf so einer GTA-Party oder so, wenn du irgendwo... Ja. Ich habe mich voll daran erinnert. Ich fand es irgendwie ganz witzig, aber ja, war jetzt nicht schlecht oder so, sondern hat mich irgendwie einfach daran erinnert. Vielleicht für euch fürs Feeling, wer es kennt.
Genau. Es ist dann so, also die genießen einfach das Leben. Hat so richtig Miami-Vibes, finde ich irgendwie nicht so sonderlich spanisch, ja. Aber ist okay. Dann kommt dritter Mann von der Rückbank des Mercedes wieder in Erscheinung mit einem Aktenkoffer und geht gezielt auf Gonzales zu. Darin ist natürlich ordentlich Cash. Es liegt nahe, dass Gonzales für seinen Auftragsmord jetzt bezahlt wird. Der nimmt auch erstmal das erste Geldbündel, was er da sieht, und wirft es irgendeiner Dame zu. Es wird jetzt nicht ersichtlich, dass es eine monogame Beziehung ist, sondern eher so nach dem Motto, ey, geil, hier hast du mal ein paar Scheine für irgendwelche Leistungen, wie auch immer. James bemerkt etwas hinter sich im Gebüsch, will sich umdrehen und dem nachgehen, doch in dem Moment wird er von zwei Wachen sehr schnell festgenommen, entwaffnet und dingfest gemacht. Zu Gonzales geführt, der pflückt James seine Walter PPK auseinander, sagt, ah, okay, muss sich um Secret Service Dude handeln. Auch Lizenz zum Töten, Doppel-Null-Agent, kann er alles an der Waffe ablesen. Wer aber diese Lizenz hat, darf auch getötet werden. Und der erste Bösewicht, der nicht lang fackelt, sondern einfach sagt, hier, weg mit dem, soll getötet werden. Und das Ding ist durch, also er wird schon weggeschleppt. Gonzales interessiert sich gar nicht mehr für James, will auf sein Sprungbrett für den Pool steigen, macht dann eine Bauchlandung. Wir hören nur ein zischendes Fallgeräusch. Alle lachen dann erst, weil er ja irgendwie so eine Art Bauchplatscher gemacht hat und dann auch noch so lange unter Wasser bleibt. Also alle finden es mega funny. Irgendeine zugekokste Alte entdeckt dann halt, dass er blutet und dann schwimmt er auch irgendwann logischerweise oben.
Wie gut, dass ausnahmsweise in so Pools mal keine Haie sind an der Stelle. Aber was ich ist, kann ja noch werden.
Sehr, sehr richtig. Ja, es bricht dann so eine leichte Panik aus, würde ich sagen. James nutzt das für sich, schaltet seine Wachen aus, händisch, schnappt sich dann noch so einen netten Sonnenschirm, kann damit auch nochmal jemanden ins Wasser stoßen und rennt zur Mauer, gleitet damit rund mit dem Schirm runter, um seinen Sturz quasi abzufangen. Der ist leider nicht kugeldicht, weil er wird jetzt halt auch hardcore beschossen. Das hat keiner von Abteilung Q, sondern einfach ein random Sonnenschirm. Und rennt um sein Leben in Kugelhagel, der ihm folgt. Alle sind hinter ihm her. Also scheint der gute Gonzales nicht der Typ Auftragskiller alleine zu sein, sondern ja, eher so ein Lebemann, der eine ganze Meute Piraten quasi hinter sich hat. Er rennt immer weiter und wird dann mit einer Armbrust gestellt. Es stellt sich eben aber raus, dass die gar nicht so sehr auf ihn abzielt, sondern auf einen seiner Verfolger, der dadurch getötet wird durch einen Bolzen aus der Armbrust, und die Schützin offenbart sich als Melina. Er will gar nicht groß schnacken, packt sie am Handgelenk und zerrt sie hinter sich her, bedankt sich da irgendwie eher so indirekt und rennt mit ihr weiter. Der Geldgeber, also der Sponsor des jetzt mittlerweile Toten, ist einfach clever. Der nimmt sich einfach seinen Geldkoffer wieder mit, nimmt auch noch oder lässt von seiner Begleitung den Cashbatzen, der eben eine der Damen bekommen hat, wieder wegnehmen. Findet sie auch nicht so lustig, aber richtig drum kämpfen tut sie dann auch nicht und macht sich dann auf den Weg. Es war auch so, dass er sich gar nicht in dieses Intermezzo mit James eingemischt hat.
Er wirkte eh komplett fehl am Platz und sehr distanziert. Ich meine, er kommt da auch im Anzug, ne, an die Poolparty, alle chillen da halb nackt. Und er kommt da mit Anzug und Krawatte und seiner Hornbrille oder was das war und wirkt auch eher ein bisschen wie ein Nerd. Würde ich jetzt nicht auf dieser Party sehen, so prinzipiell.
Ja, gehe ich mit. Währenddessen wurde James Lotus entdeckt. Da machen sich auch ein paar Leute dran zu schaffen. und der ist natürlich abgeschlossen, also James ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Und als sie die denn nicht aufbekommen auf herkömmlichem Wege, schlagen sie eine Scheibe ein. Das ist doof, weil Abteilung Q hat dann einen Selbstzerstörungsmechanismus eingebaut. Der Lotus fliegt in die Luft, zwei Wachen werden dadurch getötet. Das Doofe ist, dass James jetzt kein Fluchtfahrzeug mehr hat. Also sie kommen ja gerade an, bisher, als das Ding hochfliegt. Und
gibt bisher weg. Auch nicht das beste Bild ab, der gute James. Dem wird zweimal aus der Patsche geholfen. Sein Auto wird demoliert, mit dem er gerade flüchten will. Also war eher so eine Hals-über-Kopf-Aktion, habe ich so das Gefühl. Also durchdacht eher weniger.
Also kleine Planänderung. Sie müssen zu Melinas Wagen. Mittlerweile sind auch die Hunde noch hinter ihnen her. Also ganz, ganz dicker Fisch, der Gonzales. Ja, ist wie es ist. Es ist halt aber eine Ente, eine Zitrönente, die Melina da
2CV, geil,
am Start hat. Das ist für sie auch kein Thema. James trifft der Schlag, als er das Auto sieht und überlegt ernsthaft, dann bleibe ich lieber hier. Dann schlägt aber neben ihm im Baum einen Schuss ein und er denkt, ach komm, dann sterbe ich lieber mit der Dame auf der Piste, als jetzt mich hier kaputt schießen zu lassen, dann eben doch in diese Höllenmaschine rein. Das nimmt ihm dann die Entscheidung ab. Das Ding wird auch ordentlich zerballert. Doch, Melina, eiskalt, gleicher Gesichtsausdruck wie auch schon auf dem Boot, als ihre Eltern gestorben sind. Da tut sich gar nichts. Er will dann wissen, wer sie ist. Und sie sagt einfach nicht ihren Namen, sondern sagt halt, ja, Gonzales war der Mörder ihrer Eltern. Daraus kann er Schlussfolgerung, okay, sie ist die Tochter, Melina Havelock. Und will natürlich wissen, okay, wie hast du ihn jetzt ausfindig gemacht? Ja, Detektivbüro. Respekt. Mhm. Also das ist ein Detektivbüro, das sollte man mal überlegen, ob da irgendwie der Secret Service sich doch mal anheuert. Ob man sich die Leute
ranzieht zum Secret Service.
Krass. Jetzt werden sie natürlich auch noch von Autos verfolgt. James resümiert ganz fachgerecht als alter Autokenner, ja, unsere PS werden da irgendwie nicht für ausreichen für so eine Verfolgungsjagd, das ist eher nix. Melina lässt das relativ kalt und fährt durch eine kleine Ortschaft. James greift ja dann auch mal ungefragt ins Steuer, sodass sie durch einen Sack Zement oder ähnliches fahren. Das sorgt für eine große Wolke, ein bisschen Verwirrung bei den Verfolgern, aber ist jetzt nichts Wilderes, was daraus entsteht. Dann kommen sie an eine ganz enge Kreuzung, die einmal nach oben führt und nach unten. Ihnen entgegenkommt ein Bus, der von oben kommt. Und im letzten Moment fahren sie halt noch nach unten dran vorbei, bevor der Bus alles blockiert. Das ist ein Tick zu spät, weil auf diesem Übergang von hoch runter machen sie einen kurzen Zweirad-Stunt. Der läuft aber nicht so gut wie bei Diamantenfieber, sondern sie liegen dann ganz schnell auf der Seite.
Liegt vielleicht auch am Gefährt, ich weiß es nicht, aber...
Das war dann eher ein Satz mit X. Daraufhin macht aber wenigstens der Bus die Kreuzung zu, sodass die Verfolger nicht hinterherkommen können. Die Einheimischen zeigen sich sehr hilfsbereit dafür, dass da irgendwie die wilde Verfolgungsjagd
in ihrer... Da ist ja endlich mal was los, weißt du? Das ist doch, da ist doch voll was los, das ist geil.
Geil, Schüsse, die fallen gleich, aber gut. Also die Einheimischen helfen dann, hier das Spielzeugauto wieder aufzustellen und so, dass Melina und James weiterfahren können. Jetzt sagt aber James, ist genug Frau am Steuer gewesen, jetzt fahre ich das Schiff mal hier. Der Bus und die Verfolger leisten sich ein wildes Hubkonzert. Da haben irgendwann die Verfolger aber keine Nerven mehr für. Es wird die Pistole gezogen und einmal in die Luft geballert. Daraufhin hat der Busfahrer eingesehen, okay, vielleicht setze ich dann doch zurück. Und in dem Moment können dann die Autos auch wieder durchfahren. Die Ente braucht dann leider noch so ein bisschen Anschwunghilfe von den Leutchen da. Also da müssen die auch nochmal anpacken. Hoffentlich kriegen die noch ein bisschen was von James im Nachhinein. Und dann schießen sie in einer Verfolgungsjagd spanische Serpentinen herunter an Olivenhainen vorbei. Also da wird es nochmal richtig knifflig, wenn es ums Steuern geht. Die Ente mittlerweile auch ordentlich mitgenommen. Es wird auch ab und wir haben so ein bisschen Crash Derby quasi. Die Verfolger knallen ordentlich rein. Und wir haben auch wieder diesen klassischen Roger Moore-Moment. Verfolgerauto und eigenes Auto auf Augenhöhe. James kann dann einmal sehr nett zunicken, in klassischer Manier. Und ja, daraufhin knallt es dann mal wieder. Sie kegeln dann einen Abhang runter, also rollen den quasi einmal runter. Das Ding müsste komplett futsch sein. Sie landen dann aber wieder auf den Reifen und können ihre Fahrt erstmal rückwärts fortführen. Also Melina knallt aber einfach den Rückwärtsgang
rein. Das Geile ist halt auch einfach, er ist nicht langsamer als vorwärts. Das richtig. Ist schon eine Leistung.
Der fährt dann auch locker 50 Sachen rückwärts. Dann macht James noch so einen eleganten U-Turn, sodass er da wieder vorwärts seine Reise fortsetzen kann. Werden logischerweise immer wieder eingeholt aufgrund des Geschwindigkeitsdefizits und weiter kaputt gerammt. Doch durch abruptes Abbremsen kann er schaffen, dass die beiden anderen Autos ineinander knallen und ein Auto rutscht auf dem Dach den Abhang runter und kommt eben nicht wieder auf die Reifen. James versucht es dann querfeldein durch die Olivenernte hindurch, gefährdet damit noch das Leben von etlichen Erntehelfern dort vor Ort. Sehr feiner Zug von ihm. Er springt dann auch mit seinem Gefährt noch über das andere Verfolgerauto, was eben die Serpentinen normal genommen hat, sodass es sich kreuzen und er quasi einen Bunnyhop drüber macht. Auch okay, kein Problem. Das übrig gebliebene Verfolgerauto ist dann durch diesen Move so abgelenkt, dass sie einen LKW streifen und verabschieden sich dann mit einem Sprung in einen Baum. Also dann sind die auch futsch. Jetzt haben James und Melina Ruhe mit ihrem übrig gebliebenen Entenauto. Jetzt darf er sich auch in aller Manier vorstellen. Sie gehen dann in ein Hotel. James reserviert einen Rückflug für 11 Uhr und möchte am liebsten direkt aufbrechen. Melina wirkt nicht so hektisch und angespannt, sondern ist nach wie vor komplett unterkühlt und leblos. James fragt auch mal, ob es ihr gut geht. Weiß ich nicht, wenn die Eltern halt vor kurzem gestorben sind durch so einen brutalen Mord, tendenziell eher nicht so. Und ob sie auf das Schiff ihres Vaters will, dann sagt sie ja, aber noch nicht. Sie hat noch einen Plan, den muss sie vorher erledigen. Sie will nämlich Gonzales Auftraggeber. Das war jetzt nicht genug. Sie will noch mehr. Jetzt kommen wir zu James' Weisheit des Tages. Wer nach Rache sühnen sollte, stets zwei Gräber ausheben, muss er ja wissen.
Absolut.
Da wird er mit ganz wilder Doppelmoral um sich geworfen. Mhm. Ich erinnere an Tracys Tod, worin er am Anfang von Diamantenfieber da wie Amok auf Blofeld gelaufen ist. Oder an Jacques Bouvard in Feuerball war das, glaube ich, die Eröffnungsszene. Da gab es diese Beerdigung von einem vom Secret Service, von Bouvard selbst, glaube ich.
Mhm,
es gab diese Beerdigung, unter anderem Leute vom Secret Service getötet wurden von Jacques Bouvard und James dann Rache genommen hat für seine Kollegen. Also er kennt das Business ganz gut mit der Rache. Jetzt will er aber ihr davon abraten, sagt irgendwie, ist das alles nicht so toll. Sie sagt ihm, er kann das nicht nachvollziehen, sie sei halbe Griechin und damit ist Rache quasi in ihre Wiege gelegt und ist ihre gottverdammte Pflicht. Und daraufhin gehen beide, die Wege trennen sich vorerst. James zurück zum Secret Service, kriegt da ordentlich einen auf die Mütze, weil er den Auftrag in Sand gesetzt hatte. Er hat nämlich den Auftrag gehabt, Gonzales zu schnappen, sodass man ihn befragen kann, okay, wie läuft das ab, wer hat dich beauftragt und so weiter und so fort. Und jetzt hat er es halt hinbekommen, dass Havelock ihn getötet hat. Das war nichts, Premierminister wird überhaupt nicht begeistert sein. Also James' Aktien beim Außenminister fallen mal wieder. Der appelliert aber nochmal an seinen Bericht. Seite sowieso, Absatz 3, keine Ahnung, wurde anscheinend nicht aufmerksam gelesen. Gonzales wurde doch bezahlt. Sie hätten also noch eine Chance, an den Auftraggeber zu kommen. Der Minister kann ihm überhaupt nicht folgen. James schlägt vor, den Auftraggeber, also James hat ja die Transaktion gesehen, dass man den einfach identifiziert, weil das wird doch definitiv zusammenhängen irgendwo. Stabschef ist da eher begeistert von, sagt, okay, dann ab zum Identigraphen mit dir und versuch rauszufinden, wer das ist oder war. Ja, es geht zum Identigraphen in die Abteilung Q. Einer der Kollegen in der Abteilung hat einen scheinbar eingegipsten Arm. James sagt, hey, ja, hier, gute Besserung. Ich hoffe, es wird langsam. Der bedankt sich und sagt, ja, wir sind auf dem Weg der Besserung. In dem Moment klappt der Gips zur Seite weg und zertrümmert das Gesicht von irgendeinem so Versuchsdummy. Also stellt sich raus, der Arm war nicht wirklich kaputt, sondern jetzt ist das Gesicht von dem Testobjekt eben zerstört. Toll, absolut unnützliches Ding, finde ich. Aber
ja, check ich auch nicht. Wann willst du es halt dabei haben? So. Und vor allen Dingen hast du es einmal eingesetzt und dann ist finito. Naja, wird wahrscheinlich nicht mehr vorkommen.
Q fragt dann auch, was James eigentlich hier will. Er sagt, ja, ich muss zum Identigraphen, hab da auch keinen Bock drauf, aber muss nun. Sie kommen an einem Regenschirm vorbei, der bei Wasserkontakt zusammenklappt und seinen Besitzer quasi wie so eine Art Bärenfalle oder so um den Kopf haut. Also du wirst dann eingequetscht, wenn nicht sogar enthauptet durch. Auch so ein Ding, wo ich dachte, holt mich nicht so ganz ab.
Ja, vor allen Dingen musst du es ja erstmal jemand in die Hand geben. Es schützt ja nicht dich selber, sondern es, keine Ahnung, bringt ja den Gegner um, aber nur, wenn der es selber in der Hand hat. Der muss ja so dumm sein, es zu nehmen. Dann muss es zufällig vielleicht auch noch regnen oder du musst irgendwie schaffen, dass das Wasser draufkommt. Ein bisschen viel Aufwand dafür. Also dann würde ich lieber die Waffe nehmen.
Ja, und du kannst mir doch nicht erzählen, wenn du dein Gegner diesen Regenschirm gibst, dass der nicht auffällt, dass da oben irgendwie so riesige Metallzacken drin sind.
Ja, das weiß also, ich auch nicht.
Guckst du dir den ja schon mal so kurz? Ah, egal. Auf jeden Fall dieses Mal Abteilung Q nicht abgeliefert in meinen Augen. Nee.
Immerhin den Lotus haben sie wieder zusammen geklebt und umlackiert.
Ganz genau, der ist jetzt nämlich rot. James sagt auch, ey geil, ihr habt ja hier den Lotus wieder geflickt. Q absolut angepisst, ist überhaupt nicht amused. Sagt er, hey, spar dir deine dummen Kommentare. Jedes Mal dürfen wir hier die Scheiße für dich machen. Alles, was du anfasst, geht kaputt. Und wir können gucken, wie wir die Scherben zusammenkehren. Und dabei hängt dein Erfolg, lieber James, maßgeblich von unserer Arbeit ab. Das muss dann James auch anerkennen und geht wie so ein geprügelter Hund hinter Q her zum Identigraphen. Der ist noch in der Pilotphase, erklärt Q. Man kreiert da so ein schickes Bild, das dann mit allen wichtigen Datenbanken abgeglichen wird. James sagt, ja, ist gut, ich kenne das Gerät, wir hatten diesen Vortrag schon 5-mal. So, Q leidet anscheinend auch an Alzheimer oder so. James, sie einigen sich darauf, dass James die Beschreibung durchgibt, sich parallel ein Bild dazu anguckt und Q dieses quasi erstellt. Also Q darf eintippen, James beschreibt, auf dem Bildschirm wird dann ein digitales Gesicht animiert, ganz, ganz rudimentär. So weit, so gut, aber dann werden manchmal echte, also richtige Fotos drüber gelegt, zum Beispiel von der Haarpartie oder ähnliches.
Aber die siehst du dann wiederum nicht, wenn dann weitergemacht wird bei dem Typen. Und es ist halt so rudimentär, dass du meines Erachtens keine Person damit beschreiben kannst, weil du eigentlich so 5 Linien hast. Einmal den Gesichtsumfang und innen drin halt Augen, Nase, Mund. Und du kannst irgendwie die Augenbrauen und die Stirn irgendwie noch ein bisschen einstellen und eben die Haare. Wo ist der Haaransatz?
Es ist alles andere als gut.
Also ich sehe, dass die noch sehr in der Pilotphase sind. Geil ist aber natürlich das Ergebnis, das dabei rauskommt, dass sie losschicken.
Ja, genau. Also es ist gut gemeint, aber es ist vielleicht doch ein bisschen zu verfrüht gewesen, so ein Ding da reinzuballern.
Ja.
Q dann auch irgendwie komplett im Faxmodus, macht dann einfach mal Pinocchio aus dem Kerl zwischenzeitlich, dann macht er die Lippen, als hätte er eine Botox-Behandlung, also spielt da ein bisschen wild dran rum, sodass selbst James abgefuckt ist, also erkennt man ganz gut an der Mimik und am Verstand seines Kollegen da zweifelt. Dann bekommen sie noch so einen
Dabei ist Bond ja eigentlich der sonst diese guten und flotten Sprüche und Witzchen macht und so.
Richtig. Dann bekommen sie beide noch einen Kaffee gereicht von der Assistenz von Q. Also richtig unnötig, die hat gar keine Einwirkung auf die. Also selbst James ist nicht diesmal nicht irgendwie auf Kurs mit ihr, sondern nimmt
vor
den
allen
Kaffee
Dingen,
halt.
Der Kaffee kommt und sie sind fertig. So gefühlt.
Es ist das jetzt, ich habe mich gefragt, was das bringt, also was das gebracht haben soll. Das hat gar nichts aufgemacht.
Ja, aber es sollte, glaube ich, zeigen, dass es schon spät ist, sie brauchen ein bisschen Energie. Es ist ja dann auch schon dunkel hinten dran, sind irgendwie schon alle gegangen, als sie dann mal durch sind mit dem ganzen Spaß.
Genau, wie du schon richtig angekündigt hast, sie sind dann fertig, also haben dann so ein tolles Strichmännchen zusammengebastelt, das wird dann ausgedruckt und wir haben eine perfekte Fotokopie von dem gesuchten Kerl.
Ja, ein Foto wie von einem Verbrecher halt. Ich glaube, ist da nicht sogar noch so eine Skala am Rand, so mehr oder weniger mit diesen Linien, damit du die Kopfgröße und so sehen kannst?
Ja, es ist perfekt einfach. Sie haben auch sofort das Ergebnis. Emil Leopold Lock ist der gute Mann, Gangster aus Brüssel. James gibt das dann an den Stabschef per Telefon durch. Der hat wohl mehrere Morde auf dem Kerbholz, Drogenschmuggel, also ganz, ganz dicker Fisch da irgendwie in der belgischen Szene. Der ist gerade in Cortina in Italien, wäre ich auch gerade gerne lieber, aber nun gut, man kann nicht alles haben. James soll dort mit dem dortigen Agenten Ferrara Kontakt aufnehmen. Das ist der beste Mann vor Ort, der kennt sich da prima aus. Und bitte, bitte, bitte diesmal etwas diplomatischer vorgehen, Mr. Bond. Jedes Mal gibt's Theater mit irgendwelchen anderen Regierungsbehörden und hast du nicht gesehen, diesmal vielleicht mal ein bisschen Piano machen. Ob das klappt? I doubt it.
Darf bezweifelt werden.
Also, der frisch zusammengeklebte Lotus wird geschnappt und damit ins malerische Italien in der Winterkulisse in Cortina befahren, die Ski zum hinten auf Mal, dem Gepäckträger genau, drauf.
Zum zweiten Mal der Moment, wo du denkst, so, dieses Auto ist einfach völlig fehl am Platz. Also es sieht ja richtig scheiße aus, wie die Ski da hinten drauf sind, ne?
Mm.
Und ich weiß nicht, ob der jetzt dafür gemacht ist, hier irgendwie mit Allradbetrieb im Schnee rumzufahren. Aber gut, es funktioniert ja.
Er parkt auch direkt vor der Eingangstür vom Hotel und stößt da mit einem Mann zusammen, der noch wichtig wird. Er hat aber eine dicke Sonnenbrille auf, trägt einen Hut, Mantel hochgestellt, also man erkennt nicht so viel. Es wird aber mit der Kamera draufgehalten beim Rausgehen, dass uns zumal gesagt wird, ah, ist der gut, ist der böse, irgendwie wird er wichtig sein. In seinem Zimmer geht James schnell irgendwie auf den Balkon, guckt sich da ein bisschen um, findet irgendwie nicht so richtig was, geht wieder rein, lässt dann im Bad heißes Wasser einlaufen und erhält eine Botschaft auf dem Spiegel. Er soll auf den Tofana um 10 Uhr. Tofana, wissen wir gerade jetzt erstmal nicht, außer die Leute, die ortskundig sind, ist ein Berg. Da fährt er mit der Seilbahn nämlich dann hoch und auf der Aussichtsplattform dort kommt ihm der Mann aus dem Hotel Eingang entgegen. Man hat sich auf ein Codewort oder einen Geheimcode geeinigt, haben auch wieder die Referenz zu Liebesgrüße aus Moskau, da haben sich doch James und bei Tatjana Romanova, glaube ich, war das auch so mit dem Geheimcode. Wird nämlich gesagt, der Schnee ist dieses Jahr besser in Innsbruck und James ergänzt aber nicht in St. Moritz. Man stellt sich dann vor, Bond und Luigi Ferrara, Weltklasse-Name. Könnte auch Formel 1 fahren.
Echt so. Luigi war ein bisschen sehr platt, Ferrara lasse ich noch durchgehen, ist okay.
Genau. Er hat Kontakt zu einem einflussreichen Griechen, der hat in der Vergangenheit schon mal öfters geholfen den Engländern, hat da ein paar Schmugglernummern aufliegen lassen und so weiter und so fort, ist im Winter mal für ein paar Monate in seinem Chalet hier vor Ort, kommt aus der Schifffahrtsversicherung und Öl, also macht irgendwie in allem Geld, was bald reinig auf dem Baum ist. Sehr guter Mann. Wie gesagt, England schon öfters den Arsch gerettet. Da ist unsere erste Anlaufstelle, da finden wir mehr Informationen. Dann machen sie ein Date im Olympischen Eisstadion aus, wo, kommen wir auch direkt hin, eine Dame mit ihrer Trainerin hart trainiert. Und Aris Christatos, wie er uns dann vorgestellt wird, schaut die Damen begeistert an, begrüßt die beiden Herren, die ihn jetzt besuchen kommen, nämlich James und Luigi. Christatos klärt dann auch auf, ungefragt auf, mehr oder weniger, ja, die Eiskünstlerin da, das ist meine Protégé, also sein Schützling, und er sieht Top-Chancen für Olympia bei ihr. Privat noch ein ziemliches Kind, nervt ein bisschen, aber sehr gute Veranlagung, ihr Goldgewinn wird sein schönster Moment im Leben sein, also er macht sich ganz, ganz große Hoffnung, was sie angeht. Wir sehen Locke, wie er auf einer Zuschauertribüne sitzt und sich die Szenerie auch anguckt. Die Eiskunstläuferin namens Bibi kommt zu den Herren und wird dann auch nochmal vorgestellt. Auch ihre Trainerin Frau Brink ist eine ehemalige Athletin, hat auch richtige Trainerin-Vibes, also diese klassische Strenge und absolut irgendwie null sympathisch auf den ersten Blick. James sagt, er kennt Frau Brink aus der Vergangenheit, hat sie schon bewundert und Bibi, die wird bestimmt auch eine ganz krasse Athletin und richtig abräumen, mega Duo quasi. Dann schaltet sich die Trainerin ein, sagt, das wird aber nur was, wenn sie endlich mal einen Arsch hoch bekommt und härter trainiert. Bibi quengelt rum wie ein kleines Kind und sagt, hier, ich würde jetzt aber auch gerne mal eine Pause machen. Brink sagt, ja komm, jetzt wirst du noch mal 30 Minuten gearbeitet und dann kannst du deine Pause machen. Dann sagt sie zu Christatos, sie will eigentlich, also Bibi möchte eigentlich am Nachmittag gern zum Biathlon. Christatos sagt, ey, kann ich nicht, habe ich Geschäfte zu machen, sorry. Dann flüstert sie Aris was ins Ohr. Der fragt dann, hier James, kannst du nicht mitkommen? Sie hat mega Bock, wenn du dabei bist. Warum auch immer.
Er hat sich gleich wieder gefühlt verliebt in den guten Bond, ey.
Ja, der könnte ihr Dad sein halt quasi.
Ja.
Ich glaube, die Schauspielerin zu Drehzeiten irgendwie so Anfang 20, Bond in seinen
50ern. Wenn überhaupt, 50ern. Gefühlt könnte die auch so 16 sein, ey.
Ich hatte nachgeguckt, ich war wirklich so um die 20. Aber Bond, wie gesagt, also, oder Roger Moore in seinen 50ern, glaube ich. Also
mehr als das Doppelte.
Schon so ein Vater-Tochter-Ding. Aber hey, gibt ja auch Paare, wo die Liebe keine Grenze kennt. Genau, dann soll James sie begleiten. Der hat so Semi-Bock, muss man sagen. Also er ist nicht so ganz angetan von der Idee. Lässt sich da aber
ausnahmsweise dann, eigentlich, ne?
lässt sich dann beackern und sagt dann doch ja, gibt ihr dann sein Hotel durch, dann kann sie da irgendwie anrufen oder vorbeikommen, was auch immer. Es wird weiter trainiert. James zeigt Chrysatos das Bild von Locke. Er erkennt ihn als Milo Columbus' rechte Hand. Ferrara klärt auf, ja, ist ein ganz, ganz übler Bursche, Schmuggler. Und es wird ergänzt, der macht auch in Drogen, im Menschenhandel, alles, was das Strafregister hergibt, hat Columbus seine Hände drin. In der Unterwelt heißt er nur die Taube, also hat er noch einen Decknamen, das wird nochmal wichtig. Und der hockt irgendwo in Griechenland, man weiß jetzt nicht so ganz genau, wo Chrysatos und er waren früher wie Brüder, dann hat man sich nach dem Krieg auseinandergelebt, unterschiedliche Geschäfte aufgemacht und ja, sich voneinander distanziert. Damit ist das Thema auch durch, man verabschiedet sich, Chrysatos sagt, ich fahre jetzt demnächst wieder nach Korfu, wenn ich was rausfinde, sage ich Ferrara Bescheid.
Ist wieder so wild, ne? Jetzt haben die sich getroffen, so für so 3 Minuten gefühlt, wo sie wirklich das Wesentliche besprochen haben und die restlichen 10 Minuten von ihrem Treffen gehen für Bibi drauf, die bisher noch so null Relevanz hat.
Ja.
Verhältnismäßigkeit weiß ich nicht. Will ich einfach mal nur hier reinstellen, müssen wir auch gar nicht tiefer diskutieren, aber ich check's nicht. Da wird immer so ein Riesending drumherum aufgemacht, dabei trifft er sich doch mit dem guten Boy und will von dem ein paar Infos haben. Und die droppt er ihm dann in so in einem Satz und dann ist auch wieder so, ciao, jetzt schmeiß dich raus, schön, dass wir einen Glühwein zusammen hatten.
Ist richtig. Dann ist auch noch geiler, James und er geben sich die Hand, verabschieden sich, dann will Ferrara sich auch verabschieden, reicht die Hand. Chrysatos ignoriert ihn einfach komplett weg. Also einfach mal schön hängen gelassen an der Stelle und dann gehen sie halt. James möchte dann beim Gehen wissen von Ferrara, ob Columbo in der Lage wäre, das A-Tech zu bergen. Der sagt, jo, safe, das ist gar kein Thema. Er lässt es auch in Mailand nochmal abklären, welche Möglichkeiten Columbo hat. Im Ort selbst ist dann James unterwegs und sieht dann, wie Melina einen Laden betritt. Deswegen verabschiedet er sich von Luigi und stiefelt ihr hinterher. Und wir kriegen ein unheilbringendes Zweirad angeteasert mit Stachelreifen für den winterlichen Untergrund. James erkennt, dass sie in einen Waffenladen gegangen ist, um sich eine Armbrust zu kaufen.
Das ist auch wild, ne? Sieht aus wie so ein Dorf, aber was haben sie? Einen Waffenladen und du findest alles. Und
ja.
Melina ist irgendwie auch crazy drauf, so, ey, ich habe sonst nichts zu tun, in Cortina gehe ich erstmal
meine Armbrust kaufen.
Ganz genau.
Das soll dann auch an ihr Hotel geschickt werden. James versteckt sich dann, als Melina wieder rauskommt, in einem Blumenladen. Die Motorräder setzen sich in Bewegung und haben es dann auf Melina abgesehen. James ordert dann noch ein paar Blumen, um seine Tarnung irgendwie aufrechtzuerhalten oder was auch immer. Muss dann aber leider rausgehen und sagt, ja, hole ich gleich ab. Schnappt sich eine Absperrung, also so eine Baustellenabsperrungsbrett und knüppelt dann einen der Motorrädertüten über. Also
die Beschreibung trifft es echt ganz gut. Er knüppelt den wirklich runter, Alter.
Ja. Ja. Also knüppelt den richtig krass weg. Und den zweiten klemmt er quasi dieses Brett in den Vorderreifen, sodass der einen Abflug macht und der in den Blumenladen reinsegelt. Ziemlich teurer Spaß ist das dann. Und ja, die Blumen sind gerade fertig geworden. James sagt, ja, hier können direkt zur Beerdigung gebracht werden und zieht dann mit Melina von dann.
Hat lang gebraucht, bis so wirklich so ein richtiger Spruch einmal gezogen wird.
Mhm.
Oder?
Ja, schon.
War gefühlt der Erste an der Stelle.
Ja, doch. Hast recht. Habe ich gar nicht so drauf
geachtet. Müssen wir hier mal positiv vermerken.
Sie geht quasi vor ihm weg. Also sie möchte gar nicht so mit James interagieren eigentlich. Also James will dann wissen, was um Gottes Willen sie hier macht. Und sie sagt, ey, du hast mir doch einen Telegraph geschrieben, also telegrafiert, dass der Mann, den wir suchen, hier ist und wir uns hier treffen wollten. Und er sagt, nee, das ist gelogen. Dann machen sie jetzt erstmal eine Kutschfahrt, um ganz schnell wegzukommen von diesem Ort. Und die Kutschfahrt soll zum Bahnhof gehen, um sie halt abreisen zu lassen. Daraufhin will sie sofort aussteigen. James hält sie fest, weist den Kutschfahrer an, zu fahren. Mhm. Sie erhebt immer wieder Einsprüche. Und James negiert die aber und der Kutschfahrer lässt diese Entführung quasi geschehen. Dann kommt ihn schon.
Ist echt so, ne? Er macht einfach nichts, sondern so, ja, gut, der Mann hat gesagt, wir fahren weiter, dann fahren wir hier weiter.
Ganz genau. Ihnen kommen Krankenwagen und Polizei entgegen, um diesen Unfall halt abzusichern. James konnte mal wieder entkommen. Sie will wissen, ob er den Mann hat, der Gonzales beauftragt hat. James sagt, ja, ich bin dran. Ich habe da, glaube ich, ein paar Sachen. Und sie schlussfolgert, ey, der ist doch dann safe hier, sonst wärst du doch nicht hier. Dann will sie sofort umkehren, beide streiten sich und der arme Kutschfahrer vertraut, wie gesagt, eher auf James als auf Melina. Er rät ihr dann noch zur Vorsicht, er will ihr doch nur helfen und sie wird gerade aktiv in eine Falle gelockt. Lass das mal lieber den Papa machen. Sie versteht nicht, was er davon hat, wenn er jetzt hilft. Also sie versteht den Nutzen nicht. Und er sagt, ja, da ist eine geheime Sache. Da hat dein Vater sich quasi für aufgeopfert. Und das ist uns sehr wichtig. Und dementsprechend haben wir das gleiche Ziel, mehr oder weniger. Jetzt soll sie aber erstmal nach Hause, dort auf James warten. Und sie kann sich da ein bisschen einlullen lassen und sagt, ja gut, dann mache ich das. Aber ich werde nicht ewig warten. James sagt, ich würde auch am liebsten mit dir fahren. Und der Kutschfahrer dreht sich um und sagt, amore, amore.
Er versteht kein Wort, aber das kriegt er dann mit, oder was?
Ja. James ist zurück im Hotel. Irgendwie hängt an seinem Zimmer ein Nicht-Stören-Schild. Das lässt ihn mit gezogener Waffe reinstiefeln. Er hört, wie die Dusche läuft. Und zack, Bibi kommt im Handtuch raus, steigt in sein Bett, lässt das Handtuch fallen. Und James fragt, warum sie um Gottes Willen nicht bei ihm duschen muss. Kann sie nicht einfach in der Sportstätte duschen und will auch wissen, wie sie reingekommen ist. Und sie sagt, ja, der Portier ist mein allergrößter Fan, der wird alles für mich machen und sie würde alles für James machen.
Es ist ein, ich würde es schon fast als Tiefpunkt dieser ersten Filmhälfte betiteln.
Ja.
Diese ganze Szene ist so bitter.
Fühle halt ich gar nicht. Nicht, überhaupt nicht cool. Ist
ja, und auch halt
wieder so ganz komische Vibes irgendwie.
Ja, und wieder so, keine Ahnung, wo ist die Relevanz? So, erstmal.
Ich bin aber froh, dass James ganz gegen seinen natürlichen Instinkt handelt. Er ist halt überhaupt kein Fan, wirft ihr die Klamotten zu, sagt, hier, zieh dich bitte an, das ist nix. Und sie ist total geknickt und fragt, ob sie ihm nicht gefallen tut. Er sagt, ja doch, aber was würde Onkel Ari dazu sagen?
Ja, aber damit reißt er sich das, was er gerade geil aufgebaut hat, reißt er sich dann wieder ein, wo er sagt, ja, was würde Onkel Christatos hier denken?
Ja.
Wo ich mir denke, sei doch einfach ehrlich und sag so, nee, das läuft hier halt einfach nicht. Hast du doch schon gut angefangen, du musst es nur noch fertig führen.
Sie sagt dann, ja, der denkt, ich bin noch eine ungebumste Jungfrau. Von wegen, ihr habt da schon meine Erfahrung gemacht. Vielen Dank für die Information. Mhm. James ist das sicherlich maximal unangenehm und sagt, Jungfrau, ich dachte, du wärst eher so Löwin vom Typ. Auch guter Spruch, fand ich gut. Gut gerettet. Und bittet sie abermals, sich endlich anzuziehen und dann den Polnischen zu machen. Er schaut dann auch noch 5-mal im Flur nach, ob keiner da ist, damit das jetzt hier nicht rauskommt, weil das wäre Worst Case. Will sie dann lautlos rauswerfen. Die wirft sich dann ihn aber an den Hals, küsst ihn und James ist nahezu wehrlos, wirft sie dann doch noch raus und sagt, er hat sich dann langsam nicht mehr unter Kontrolle, wenn das hier so weitergeht.
Mhm.
Weiß ich nicht, ob das so notwendig war.
Ja.
Und beide sind dann endlich auf der Skipiste unterwegs. Parallel läuft das Biathlon-Rennen, aber irgendwie so ein richtiges Rennen ist es nicht, weil alle wild da durchlaufen so und fahren können.
Die können einfach mit auf der Piste fahren, wo die großen Stars, oder weiß ich nicht, ob es große Stars sind, aber so wird es uns danach verkauft, mitfahren. Und sie geht einfach mit ihren Abfahrtski, skatet er einfach nebenher, easy. Ja, auch mal schön.
Es ist irgendwie eine ganz komische Geschichte.
Vielleicht hat sie da auch einen VIP-Zugang als Sportlerin. Aber das ist ja auch gar keine olympische Veranstaltung. Die ist ja dann nur zum Trainingslager oder so.
Ja, genau. Vielleicht,
ja, egal.
In dieser Biathlon-Masse sticht ein blonder Herr besonders hervor und wird beraumt von Bibi in ihrem geilen Cowboy-Outfit. Ja, aus irgendeinem Grund hat sie so eine Art Cowboy-Hut auf. Es fehlen nur noch die Sporen an den Skischuhen.
Die gingen schon für die Motorräder drauf, das geht nicht mehr.
Der wird dann auch direkt von ihr erwähnt. Das sei Erik Riegler. Und James weiß auch, wer es ist, ostdeutscher Meister. Und sie sagt, den finde ich einfach spitze. Und da denke ich, ja, dann halte ich doch an den und nicht an den.
Echt? Genau, das habe ich auch gedacht.
Jesus, ey. Und James spielt oder memt den Eingeschnappten und sagt, ey, das ist jetzt aber ein Ding, ey, was findest du den? Also man merkt, okay, es ist hier reiner Sarkasmus. Er ist eigentlich ganz froh, dass er jetzt da aus der Nummer rauskommt. Bibi möchte auch Erik mitten im Rennen ansprechen, also ruft ihm da irgendwie hinterher von wegen, hey Erik, und ich denke halt so, Alter, was ist denn bei dir los?
Erik hat halt auch echt gar keinen Bock.
Ja, Erik ghostet sie auch erstmal maximal, beide fahren dann weiter zum Schießen. Erik Boss 5-mal ins Schwarze, gar kein Problem für ihn im Stehen schießen und Bibi ist begeistert, da fällt schon innerlich der Schlupper quasi. Im Hintergrund beobachtet Lok mal wieder das Geschehen durch ein Fernglas. Also der ist nach wie vor am Stissel. Bibi schreit Erik wieder zu, dass sie im Ziel doch mal einen trinken können. Doch nach wie vor wird geghostet. James sagt hier an der Stelle, verabschiede ich mich. Sie kann es nicht fassen, bettelt ihn an, dass sie doch da bleiben soll, dass er doch da bleiben soll oder zumindest heute Abend sich beim Training von ihr verabschiedet, bevor sie nach Griechenland geht. Er sagt, ja, ich versuche mein Bestes, aber bitte wird nicht noch erwachsener, das schafft das männliche Geschlecht nicht. Also ganz, 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 ganz komische Beziehung zueinander.
Auf jeden Fall.
James fährt dann weg, auch querfeldein irgendwie, also nicht richtige Piste, sondern eher so off, ja, Off-Piste, Tiefschnee so ein bisschen. Und Locke steigt in ein Auto, funkt da etwas durch und es gibt zwei neue Motorradfahrer mit zwei neuen Motorrädern, die sich auf den Weg machen. Und auch Erik denkt sich, ah, Biathlon rennt mir jetzt an der Stelle auch egal, ich mach mal hinter Bond her. Der wartet quasi nur auf ihn auf einer Anhöhe und will ihn jetzt nicht, also will ihn als sechstes Biathlon-Ziel quasi ausknipsen.
Und da denke ich mir wieder so, ne, Locke funkt da was durch, dass die Motorradfahrer das im Helm haben oder so, fair. Aber der Erik, wie sich herausstellt, durchaus auch mit dem Lok verbandelt, dadurch, dass er jetzt ja unserem guten Bond hinterher eilt. Wie hat der das jetzt aufs Ohr gekriegt?
Weiß ich nicht.
Oder wurde es per Stadion durchgesagt?
Vielleicht hatte der schon die Info vorher. Stadion. Vielleicht hatte er die Info schon vorher und Bibi sollte einfach sie verpissen und dann ist das Ding freigegeben oder so.
Okay.
Aber schön, ja, dass er seinen Wettkampf einfach mal links liegen lässt. Und
ja, das also, ist ja auch nur Training. Also kannst du mir erzählen, dass das Wettkampf war? So wie die Leute da, die chillen einfach auf derselben Piste mit. So ein Jedermannsrennen.
Ja, andere Zeiten. Naja, auf jeden Fall stellt er James aus Distanz, schießt einmal kurz daneben. James flüchtet hinter einen Baumstumpf oder ging hinter einen Baum. Versucht dann sein Glück mit seiner Spielzeugwalter irgendwie da erfolgreich zu sein. Kriegt die aber direkt aus der Hand geballert. Also mit Kriegler kein Spaß an der Stelle, versucht dann seine Walter wieder mit dem Skistock zu bekommen, auch der geht dann recht schnell zu Bruch und James erkennt, okay, das hat hier keinen Wert, ich muss die liegen lassen, ich fahr mal weiter, so nach dem Motto mit einem Skistock, fährt dann auch so, macht dann einen wilden 360 und in dem Moment stehen die Motorradfahrer unter ihm und er schafft es durch den 360 die Schusshand von einem von denen zu erwischen, sodass der zu Boden geht oder die Waffe zumindest zu Boden geht. Erik versucht ebenfalls die gleiche Chance zu nehmen und hinterher zu springen, wickelt sich dann aber kurz, kommt schnell wieder auf die Beine. Ja,
da trennt sich die Spreu vom Weizen, ne? Ja. Wer es richtig gut kann und wer halt nur so mittelmäßig unterwegs ist.
Und wir haben dann eine Verfolgung. James fährt zur Skisprungschanze. An der Station sammeln sich alle Verfolger, inklusive Locke, der ist dann auch vor Ort, halten auch schon auch James, der so ein bisschen versucht, in der Menschenmasse unterzugehen. Doof ist halt nur, dass alle da eben Ski zum Springen haben, also dementsprechend lange Bretter und er hat seine Abfahrtski, die Meter kürzer sind.
Ja, und wirklich ein richtiger Auflauf, Menschenauflauf ist auch nicht. Also mich wundert es eigentlich, dass sie ihn da aus den Augen verlieren. So in der Schanze dann, wo es hochgeht mit dem Fahrstuhl und so, da ist dann schon voll, aber draußen der Platz ist schon, ja, geht.
Übersichtlich.
Übersichtlich, das ist das richtige Wort.
Du hast schon richtig gesagt, er steigt in den Fahrstuhl, der schließt sich dann auch, bevor die Angreifer oder die Verfolger da sein können. Er denkt, geil, Gott sei Dank, doof ist nur, der geht halt wieder auf. Locke und ein Kompagnon können zusteigen, das ist ein bisschen doof. Oben steigt er dann aus, hasselt dann an so ein paar Leuten vorbei und wir sehen auch noch den ersten Testsprung von irgendeinem Dude. Und da habe ich mich gefragt, also da war das ja eben schon das Jedermanns-Biathlon-Rennen. Jetzt ist es das Jedermanns-Springen, weil was da an Leuten rumsteht, das kannst du mir jetzt erzählen, dass das alle Skispringer sind. In den schlechtesten Outfits.
Also, dass jeder beim Biathlon Jedermanns-Rennen läuft, alles klar. Aber eine Skischanze? Junge, da springen Leute runter, die noch nie runtergesprungen sind?
Ja.
Da möchte ich aber nicht erst helfen.
In Freizeitoutfits. Das war irgendwie ein bisschen seltsam alles.
Ja. Wobei ich die Szene bisher, das muss ich, darf an der Stelle nicht vergessen werden, fand ich eigentlich ganz okay, auch ganz gut Action und so und mit Ski da durch den Wald, alles soweit gut. Aber ja, also die Sinnhaftigkeit ist ein bisschen in Frage gestellt. Aber es ist noch nicht so groß gemalt wie Bond fliegt ins Weltall.
Ja.
Davon sind wir weit entfernt.
Ganz genau. Und es wird auch noch ein bisschen deutlicher. James drängelt sich an den Leuten vorbei. Ja, die Verfolger teilen sich auf. Locke macht hinter James her, der andere geht irgendeinen anderen Weg und James erkennt an Locks Revers eine Taube. Da klingelt es bei ihm, das hat auch Christatos gesagt, irgendwie Erkennungszeichen für Columbo. Nun steht er am Sprungtisch, Locke bedroht ihn durch seine Jacke mit einer Waffe und unten bringt sich Eric im Auto in Stellung, um James eben wegzuknipsen. James startet die Schanze runter, der andere Kollege hat sich ebenfalls GC besorgt und ja, die knüppeln sich da eben auf der Schanze, wie auch immer, yep. Knüppeln die sich so ein bisschen um. James knallt dann auch mal in die Bande rein. Ganz, ganz seltsam und können trotzdem noch genug Fahrt aufnehmen. Und dann heben sie ab. Man erkennt da so leichte qualitative Unterschiede. Der Verfolger, perfekte Bond. Auslagesituation.
Ich wollte gerade sagen, und Bond macht eher den Sprung wie beim Super-G oder Riesenslalom die Schanze und hockt irgendwie an.
Leichte Abzüge in der B-Note an der Stelle. Das Doofe ist, Erik kann nicht schießen, hat keine freie Schussbahn, weil der andere Dude im Weg ist. Bei der Landung schafft es James dann, den anderen wegzustoßen, sodass der keine Gefahr mehr für ihn ist. Und saust weiter. Ich habe noch nie eine Skischanze erlebt, die unten sich weiterhin zu einer Piste öffnet.
Mhm. Also, ja, ist halt eine Jedermannsschanze.
Ja,
da kannst du einfach mal.
Ja, aber normalerweise sind auch so Skischanzen im Tal, damit die Leute da hingehen können. Und er fährt daraufhin weiter, als wäre die oben auf dem Berg und hat dann einen Abhang noch vor sich.
Ja, ja, stimmt. Das ist richtig.
Sei es drum. Er wird dann von Motorrädern abermals verfolgt. Die schießt mittlerweile mit MGs auf ihn, machen ein Riesenaufsehen in dieser ganzen Ortschaft. Er brettert durch eine Skischule, schafft es, dass die Leute da umfallen wie beim Domino Day. Und tatsächlich gibt es dann doch noch Menschen auf der Piste, also es ist nicht komplett abgesperrt, die dann auch in tödlicher Gefahr leben müssen. James nutzt dann auch kurzerhand auf einer Alm einen Tisch im Außenbereich als Sprungtisch. Doch eines der Motorräder und Erik kleben ihm nach wie vor am Arsch. Er klemmt einen Skistock zwischen Bäume, er fährt dann wieder ein bisschen abseits der Pisten und kann damit einen der Verfolger umnieten, der in diesen Skistock reinfährt. Jetzt hat er nur noch Kriegler im Hintern. Sie gehen dann auf eine Verfolgung in eine Bobbahn über. Er hat halt wirklich wieder das ganze Sortiment des Wintersports
abgedeckt. Ich wollte gerade sagen, das ist halt wieder, ja, damit man dann auch alles abgedeckt hat. Ich muss sagen, davor, wie gesagt, so rein filmtechnisch und Action und so fand ich es ziemlich cool gedreht.
Ja.
Auch wenig ohne so Slapstick-Einlagen und so weiter, sondern ja, klar, dass er irgendwo ein 360 macht, weiß ich nicht, aber okay, solche Sachen, ist aber trotzdem noch realistisch und ich fand es auch ganz cool gefilmt, teilweise mit Kamera auf dem Motorradlenker, teilweise wie so nebenherfahrender Skifahrer, der auch noch gefilmt hat, also das fand ich schon ganz gut gemacht, aber ja, haben halt wieder auch alles abgedeckt, das stimmt schon.
Das ist richtig. In der Bobbahn ist James schneller als der Vierer-Bob, der schon mit Metern Vorsprung gestartet hat und kann den fast einholen. Die Kriegler hinterher. Nahaufnahmen sind leider wieder schlecht gealtert, also wieder die klassische Katastrophe mit dem Hintergrund. James verlässt dann die Bahn.
Vor allem, weil die Szenen davor halt geil gedreht sind, fällt es halt noch viel, viel mehr auf.
Ja. Die Bahn wird dann auch irgendwann wieder verlassen. James fliegt dann über ein Hüttendach in den Schnee. Erik fährt durch die Hütte durch, wickelt sich mit seinem Motorrad, will auf James schießen mit seiner Biathlon-Waffe, die er nach wie vor noch hat. Die ist aber komplett verbogen, also wirft er die James hinterher und dann will er, guckt er sich sein Motorrad an, ist ebenfalls im Arsch und wirft das dann noch hinter James her, der aber entspannt sich auf seine Abfahrt begibt und kann sich von dann machen und Kriegler bleibt schlecht gelaunt zurück. Okay. Am Abend fährt dann James zusammen mit dem Lotus und Ferrara zur Eisarena. Der soll kurz im Wagen bleiben, nichts anfassen am besten und er ist gleich zurück. In der Halle trainiert dann Bibi mit ihrer Trainerin. James geht einfach komplett ungefragt aufs Eis und wird auch direkt von Bibi in Beschlag genommen. Die schlawenzelt wieder um ihn herum. Er will ein paar Infos zu Kriegler. Sie sagt, er raucht nicht, er trinkt nicht, lebt gesund, spricht nicht mal mit Mädchen. Und denkt, James ist eifersüchtig, deswegen will er das abchecken, was er da besser machen kann. Trainerin ist abgefuckt, geht vom Eis, sagt Bibi noch, man munkelt aber, er sei Agent. Und in dem Moment dreht sich die Trainerin um und weist Bibi relativ unfreundlich darauf hin, dass die Massage ansteht und sie jetzt zusehen soll. Also will sich dann auch gleich wegmachen. Da kommt ein Trupp von Eishockey-Leuten aufs Feld. Bibi küsst James noch zum Abschied, sagt, ja, sie könnte ihn auf der Stelle verspeisen und guckt auch die ganze Zeit auf, dass die Trainerin das Ja mitbekommt.
Zweimal Entschuldigung, aber das ist so, da bin ich halt immer so drüber. Die haben zweimal miteinander geredet und die Ja gut, sie hat sich ja davor schon an ihn rangeworfen auf billig im Hotelzimmer und hier macht die gerade weiter. Aber sagt ihm dann vor Ort, Alter, der Kriegler ist schon richtig heiß.
Ja, ich finde es sehr unangenehm alles.
Ja.
Er hat dann, wie gesagt, verabschiedet sie sich, macht sich von dann, die drei Hockeyspieler, die mittlerweile da sind, machen sich so ein bisschen warm. James will dann auch gehen, dann geht das Licht aus und die drei Hockeyspieler knallen James ordentlich um. Also er wird da aufgemischt.
Da habe ich mich kurz gefragt, ob Bibi vielleicht deshalb irgendwie mit ihrer Trainerin da mit drin hängt und es quasi wie als Lockvogel war, damit sie Bond ein bisschen auseinandernehmen können.
Ja, why not?
Aber weiß ich nicht, gibt es ja keine weiteren Anhaltspunkte für.
Das ist richtig. Aber irgendwie weiß auch die Trainerin mehr, das scheint ja durch. Ja, es wird geschlagen und getreten, James schafft es wieder, sich zu befreien aus der Situation, entwaffnet einen mit seinem Hockeyschläger halt, Eishockeyschläger, und wirft alle nacheinander ins Tor. Das wird dann auch noch zelebriert durch die Anzeigetafel, die dann jedes Mal hupt und ein Tor anzeigt, weil so funktionieren die Dinger allem Anschein nach.
Torlinientechnik.
Den letzten schiebt er dann auch noch fachgerecht mit der Eismaschine rein, also mit dieser Glättungsmaschine, die dann nochmal das Eis aufbereitet. Kommt zurück zum Auto, Ferrara ist tot. In seiner Hand hält er eine Taubenanstecknadel. Ja, bitter und auch bitter, dass der Lotus da irgendwie nicht Abhilfe schaffen konnte. Mhm. James macht eine Reise nach Griechenland, genauer gesagt nach Korfu, und trifft dort wieder auf Melina, die gerade an Land geht, um einzukaufen. An sich lebt er auf dem Schiff. Und muss ein paar Besorgungen machen, nimmt ihn deswegen dankenswerterweise mit, freut sich auch, dass er da ist. Und es wird um Melonen gehandelt, es werden Früchte probiert, dann gibt es noch den klassischen Volkstanz zu bestaunen. Und abends ziehen sich beide dann zu einem Aussichtspunkt zurück. Die Titelmelodie läuft im Hintergrund ganz ramondisch.
Ja. Und auch so eine Szene, wo ich mich gefragt habe, weiß ich nicht, so kein Fortschritt.
Ja, aber es baut eine Beziehung auf, mein Lieber.
Es baut eine Beziehung mal auf, aber dafür halt auch wieder nicht tiefgehend, weil wo sie dann anfangen zu quatschen, ist das Ding rum.
Ja, aber wir schaffen mal ein bisschen Tiefe, ein bisschen mehr.
Ja, ich geh teilweise mit dir mit. Ich gebe dir einen halben Punkt dafür.
James fragt, wo sie denn jetzt eigentlich zu Hause wäre. Wo ist denn ihr Wohnort? Und was steht in deinem Perso? Und sie sagt, ja, überall, wo mein Dad gearbeitet hat, also auf der ganzen Welt, wo eben unser Schiff lag letztendlich. James fragt, ob es irgendwelche Aufzeichnungen gibt, die weiterhelfen können. Du sagst, ja, kann sein. Ich konnte es noch nicht übers Herz bringen, das Büro zu betreten. James sagt, ja, ist doch alles fein. Zeigt ausnahmsweise mal Mitgefühl, der Gute, und macht dann nicht irgendwie Betrug wie so ein Spacko und sagt, ja, vielleicht können wir zu gewissen Zeit uns mal anschauen. Er hat jetzt noch einen Bekannten, den er treffen will. Vielleicht weiß der auch mehr. Da hat er jetzt gleich eine Verabredung mit. Wo ist die Verabredung? Selbstverständlich im Casino bei einer schönen Runde Baccarat, die James mal wieder getrost mitnimmt und mal wieder die Leute um ihr Kleingeld erleichtert. Er hat da ja sein Gegenüber schon ordentlich ins Schwitzen gebracht, hält auch die Bank, und eine Dame erscheint hinter dem besagten Kollegen und weist auch darauf hin, dass er ein bisschen arg viel ausdünstet. Er begrüßt sie als Gräfin und James ist mutig, setzt eine Million, was auch immer. Mhm. Also,
Marken.
Ja. Der andere sagt, okay, ich setze mal lieber nur die Hälfte, wird deswegen von der Gräfin belächelt und sagt, ja, das ist aber jetzt nicht so geil von dir. Da kannst du ja ruhig nochmal was draufpacken. James sagt, nimmt ihn in Schutz und sagt, ey, das ist nicht mutig, jetzt hier mehr zu setzen, sondern es ist halt ein Glücksspiel. Also manchmal ist es sinnig, wenn man nicht All-In geht. Das triggert ihn aber hart, also sein Gegenüber, und der setzt dann doch alles. Das feiert sie total ab. Christatos kommt in die Runde dazu, schaut sich das Spiel an. Beide nehmen noch eine Karte auf und James gewinnt. Oh Wunder.
Wollte ich auch gerade sagen.
Die Gräfin wendet sich dann in der Niederlage von dem Kollegen ab. Der ist natürlich fertig mit der Welt. James sagt, ja gut, an der Stelle reicht es, ich steige aus und geht mit Christatos zum Essen in den Außenbereich. Da bestellt James einen Ouzo, also will sich hier auf klassischen Touristen oder Griechenfreund geben, wohingegen Christatos dann einfach eiskalten Whisky bestellt, also da er mal in die amerikanische Richtung geht oder in die schottische Richtung. James sucht das Essen aus, Christatos schließt sich da an, will dann eine Weinempfehlung machen von einem heimischen Wein bei ihm aus der Ecke. Und James sagt, ah nee, lass mal, das ist nicht so mein Taste, den kenne ich schon, ist nicht gut. Ich nehme dann doch was anderes. Also auch hier wieder, einfach anstatt sich einfach mal drauf einzulassen, nein, auch wieder da eine Szene machen. Unmöglich. Christatos will wissen, was James eigentlich von Locke will. Und er schätzt, dass James mit der britischen Drogenbehörde irgendwas zu tun hat, maybe. Er gibt ihm den Tipp, Columbo festzumachen. Sehr schwierige Geschichte. Er kann ihn nicht verhaften, sondern er muss ihn verschwinden lassen. Er muss ihn, also verschwinden lassen, zwinker, zwinker. Mhm. Und James möchte wissen, wo er ist. Und sagte Christatos, ja, hier am Nebentisch, direkt quasi vor uns. Zusammen mit der Gräfin diniert er da und man übersieht sich auch absichtlich, dadurch, dass man jetzt hier eben getrennte Wege geht. Columbo ist stiller Teilhaber am Casino, nach außen mächtig. Aber
das ist ja irgendwie auch so, ne? Die kennen sich, das hat man jetzt ja schon gehört. Und dann hängt Christatos im selben Hotel, Casino, was auch immer, ab und sitzt einen Tisch weiter und das fuckt ihn nicht ab.
Ja, richtig.
Ja. Schade.
Also wir kriegen Columbo beschrieben als nach außen mächtig hui und innen drin eher fui. James will jetzt aber mehr über die Gräfin wissen. Sie sei Deutsche, ist eine Liebhaberin, verführt gerne Männer und setzt mit dem Geld anderer Leute im Casino. Ist jetzt nicht so die allerbeliebteste hier. Das Essen wird serviert und die Tischlampe, die auf dem Tisch stand, wird ausgetauscht. Columbo geht auch weg von seinem Tisch und geht in sein Büro, dort kriegt er diese Lampe präsentiert. Da war nämlich eine Tonbandaufnahme drin, die das Gespräch von James und Christatos aufgezeichnet hat, was er sich nun anhört. Columbo kehrt dann zu seinem Tisch zurück. Es gibt eine Szene zwischen ihm und der Gräfin, die entsteht. Sie gießt ihm dann ziemlich entspannt ein Glas, also ihr Getränk, über sein Revers. Wo ich mir denke, also normalerweise schütten die das immer mit voll Schmackes ins Gesicht und sie gießt das sowieso so eine Blumenvase quasi aus. Und er schmeißt sie daraufhin raus und sagt, sie soll sehen, dass sie Land gewinnt. James nutzt die Gelegenheit oder möchte die Gelegenheit nutzen. Christatos ermahnt, ey, das ist safe eine Falle, das ist ziemlich fingiert. Das sieht hier alles gerade sehr gestellt aus. Ist nicht die beste Idee. James sagt, ja, ist alles eine Frage des Blattes. Wenn er meint, dann soll er es halt wagen. James macht sich also hinter die Gräfin her und bietet ihr an, sie nach Hause zu bringen. Sie sagt, ah nee, lass mal. Sie will, nimmt ein Taxi und doch irgendwie schafft es dann James mit seinem magischen Charme, sie doch zu überzeugen, dass man zusammenfährt. James fährt sie gar nicht aktiv, sondern lässt sich chauffieren von Christatos
Chauffeur. Ist auch geil, ne? Kann ich dich nach Hause fahren und dann lässt du dich von Christatos Chauffeur einfach mal heimbringen.
Dann sieht man aber noch Melina, die an einem der Spieltische sitzt und die beiden beim Weggehen sieht. Da fragt man sich, okay, ist jetzt Melina absichtlich hier oder spioniert sie James hinterher? Also ist sie auf eigenem Interesse da? Findet wahrscheinlich jetzt nicht so toll, dass er mit der Gräfin weggeht, aber naja, wir schauen mal. Im Auto selbst stellt man sich dann vor, sie ist Gräfin Liesel halt und er stellt sich als James Bond den Schriftsteller vor. Er möchte über griechische Schmuggler schreiben und fragt, ob sie ihn kennt. Das findet sie ziemlich vermessen, aber James kann es retten und sagt, ja, aber dadurch, dass sie ja Gräfin sind und rumkommen, da hat man auch mal Kontakt in solche Kreise. Und für Infos wäre er sehr, sehr dankbar und sie liebt dankbare Männer. Mhm. Sie lassen sich zu ihrem Strandhaus
bringen. Auch eine ganz wilde Wendung eigentlich letztendlich aus dem Gespräch heraus, aber gut.
Ja.
Glüht ihn dann da einfach auf der Rückbank erstmal an, aber es ist halt wieder Bond.
Wir haben ja schon eine Personenbeschreibung von ihr bekommen, also überraschend ist es jetzt nicht an der Stelle.
Das stimmt und alterstechnisch passt es auch wieder besser. Muss man einfach sagen.
An ihrem Strandhaus wollen sie sich dann verabschieden. James möchte sich verabschieden, sagt, hey, kann ich dich mal anrufen? Und sie sagt, ja, lass, ich bin eher so der Nachtmensch. Willst du nicht reinkommen auf Austern und Champagner? Da sagt er natürlich nicht nein, schickt den Chauffeur nach Hause. Drin wird sich dann vor dem Kamin eine schöne Zeit bereitet und auch kriegt James seinen versprochenen Champagner. Er findet ihren Akzent recht interessant und fragt, ob sie aus Berlin kommt. Und nein, sie sagt nein, aus Breslau. James will dann wissen, was Columbo ihr zugeflüstert hat und sie ist ehrlich und sagt, er hat gesagt, du bist ein Spion und sie soll mehr über ihn rausfinden. Deswegen, also diese Falle, die gestellt wurde, das gibt sie damit halt auch zu. Und ja, sie hat jetzt mehr als genug rausgefunden, würde sie sagen. Und ja, da wird sich vergnügt. James kippt den Champagner weg. Da fragt man sich einfach aus der Situation raus oder weil er das Gefühl hat, sie will
ihn da irgendwas wittert, ja. Weiß man gerade nicht.
Ja, wirklich, ja. Ganz klar. Und wie gesagt, sie haben dann eine schöne Zeit im Strandhaus und das ist die Stelle, wo wir sagen, Cut, und den Rest gibt's beim nächsten Mal.
Absolut. Aber ich finde, lässt bisher erstmal sich ganz gut an. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich meine, du hast ihn ja wahrscheinlich wieder nicht zum allerersten Mal gesehen.
Korrekt.
Es ist für mich ein großer Fortschritt. Den kleinen Schritt, den sie im Weltall gemacht haben, ist jetzt ein großer Fortschritt in der Folge geworden. Für die Menschheit sogar, muss man fast schon sagen. Weil kann man sich deutlich besser anschauen als zuletzt, finde ich, ehrlich gesagt. Aber da habe ich auch nach der ersten Hälfte gesagt, ist noch okay. Also vielleicht ändert sich das ja jetzt in der nächsten Hälfte dann auch noch. Mhm.
Ja, ist auch ein Film, gerade mit Vergleich zu Moonraker, der doch wieder deutlich, deutlich besser ist. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig in der Handlung zu folgen, weil man dann doch über sehr viele Ecken geht und jetzt erstmal noch gar keine Berührungspunkte mit dem A-Tag hat und auch noch nicht so richtig die Wichtigkeit versteht, aber gerade zum Ende hin, als es sich dann insgesamt auflöst. Insgesamt ein
bisschen abstrakt, ja.
Ja, wenn es sich dann am Ende auflöst, wir haben auch noch ein paar nette Twists drin und so, das ist schon... Ist schon wieder besser, back to the roots quasi. Das gefällt mir dann doch alles ein Tick besser. Was mich halt hier stört, ist diese komische Beziehung zu Bibi oder Bibi als Charakter, weil die halt auch wieder so krass überzeichnet ist.
Ja, auch ich weiß auch nicht, was es bezweckt. Ich will da jetzt nicht vorwegnehmen, ob sich das aufklärt oder nicht. Aber zum jetzigen Stand, finde ich, klärt sich's absolut nicht auf. So checkst halt überhaupt nicht, was machen wir damit. Und dann ist es halt auch noch unangenehm. Das ist halt der problematische. Wenn es jetzt einfach so dabei wäre, könntest du ja noch sagen, jo, gut, ist halt so. Aber es wertet den Film halt ab, die Art und Weise, finde ich leider. Also in dieser speziellen Beziehung zumindest.
Und ich werde es halt mit Carole Bouquets Gesichtsausdruck einfach nicht warm, also mit Melina. Das finde ich irgendwie alles so ein bisschen nicht so geil geactet irgendwie. Das wirkt alles sehr tot. Okay. Das wirkt
mir zu tot. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Spannend, dass du das sagst. Also mir ist der erste Gesichtsausdruck damals... ganz am Anfang aufgefallen, wo sie so jegliche Emotionen verliert. Das ist mir auch aufgefallen, aber ich habe es jetzt auch nicht super negativ wahrgenommen. Ja, bin ich mal gespannt, wie es in Hälfte 2 ist. Also, wir dürfen ja dann bei ihr zum Glück auch, ich glaube, so viel können wir vorwegnehmen, gibt vielleicht nochmal die einen oder anderen Berührungspunkt, vielleicht können wir da auch was bewerten.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, wie du abschneidest und ich vielleicht auch abschneide.
Aber es wird jetzt auch eigentlich besser. Also das ist vor allem die Szenen bei der Verfolgungsjagd in Spanien und dann noch eben bis zu dieser Kutschfahrt hin. Da hast du das Gefühl, ihr Gesicht ist komplett eingeschlafen. Und naja, egal. Kommen wir, wie gesagt, noch zu sprechen. Auf einen Fact hatte ich noch und das betrifft diese Bobbahnjagd. Da ist es nämlich so gewesen, dass einer der Stuntmänner verstarb bei den Dreharbeiten in dieser schlecht konstruierten Strecke. Und das war leider nicht der Einzige, der da sein Leben verlor. Bei einem Wettkampf starb an derselben Stelle ein weiterer Bobfahrer. Und deswegen wurde die Strecke auch später umgebaut, weil das einfach ein mächtiger Konstruktionsfehler in der Steilheit der Kurve war. Ja, schon relativ tragisch.
Ja, aber wundert mich nicht, dass man da drauf geht. Also eine Bobbahn runterheizen mit Ski. Und es sah schon so aus, als war das echt gedreht. Und oder mit dem Motorrad. Halleluja. Also... Es ist ja ein Eiskanal letztendlich, ne?
Ja.
Da willst du auch nicht. Ich meine sogar Joko und Klaas sind doch mal drin.
Hochgelaufen, ja. Doch, stimmt.
Da willst du nicht drin laufen. Das macht überhaupt keinen Bock. So. Und die heizen da mit den Ski runter? Da brauchst du auch nicht mehr mit Kanten arbeiten. Zumal es damals, glaube ich, auch noch nicht die klassischen Ski von heute waren. Also.
True.
Ja,
absolut.
Finde ich sehr sad, dass da jemand verstorben ist. Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber so richtig wundern, leider Gottes auch nicht so.
Ja. Das ist wohl, ja. Ja, ich denke, damit haben wir den ersten Teil ganz gut behandelt. Wie gesagt, ihr wollt natürlich wissen, wie es ausgeht, wenn ihr es nicht schon wisst, aber dranbleiben lohnt sich trotzdem. In 2 Wochen gibt es dann hier große Auflösung mit dem zweiten Teil und auch dem Ranking zu In tödlicher Mission. Wir sind aber noch nicht am Ende der Folge angekommen. Einen kleinen Zwischenpart haben wir natürlich noch, beziehungsweise ich wieder vorbereitet. Und das ist unser mittlerweile ganz gut etabliertes Quiz, wo Leon sein Fachwissen unter Beweis stellen kann, dankenswerterweise immer mit Bezug zum aktuellen Film. Und das letzte Mal
letzte Woche war, die weiße Weste verloren, vor 2 Wochen, so rum.
Ja, beim letzten Film Moonraker war es dann ein Remis, also stand es 1-1 am Ende, die Bank gegen dich. Und heute sind wieder die Karten neu gemischt. Die Ergebnistafel ist unbefleckt und kann jetzt entsprechend für dich oder gegen dich laufen. Ich habe dir wieder mitgebracht eine Frage rund um die SchauspielerInnen, eine Drehfrage, eine Fahrzeugfrage, eine Auftragsfrage, eine Drehortfrage und eine Regiefrage.
Ich glaube, wir haben bisher wenig Richtung Auftrag gemacht in den letzten Malen. Deshalb würde ich, glaube ich, heute mal mit einem Auftrag gehen.
Sehr dankbare Frage.
Das ist schön.
Was muss aus dem Frack der St. George geborgen werden?
Das ist wirklich sehr dankbar. Daraus soll dieser ATC geborgen werden, der ja letztendlich wie so ein Lenk, wie auch immer man es nennen will, Lenksender, keine Ahnung was, fungiert. Aber ja, das ist eine dankbare Frage. Finde ich gut.
Ja,
ist ein guter Einstieg.
Spannender wäre, ich glaube, spannender ist die Frage tatsächlich, wenn du das Spiel richtig, also es ist ja wie gesagt dieses Triple Pursuit quasi, wenn du die Frage aus der Kalten gestellt bekommst, irgendwann, wenn du alle Filme mal geguckt hast, dann erstmal rauszufinden, was war denn nochmal die St. George?
Ich glaube sogar schon, wenn wir das Buch lesen, da ist man, glaube ich, auch noch nah genug dran, weil es jetzt in den nächsten 3-4 Monaten wahrscheinlich irgendwann vielleicht mal drankommt. Plus, minus. Da kann man es auch noch wissen, aber wenn man jetzt einfach das Game spielt und man hat länger den Film nicht geschaut und oder das Buch nicht gelesen oder ist in der Thematik nicht ganz drin, weil man sich mit dem Film beschäftigt, dann wird's hart. Da gebe ich dir recht.
Also steht's 1-0 und Hinweis zum Buch an der Stelle, das müsste der erste Film sein, zu dem es keine Buchvorlage im klassischen Sinn gibt, sondern die Kurzgeschichten zu tragen kommen von Fleming, aber auch nur da wirklich, also bei vielen der Filme wurde sich ja da schon kaum wirklich dran bedient, an der Vorlage, lediglich am Titel. Und jetzt ist es halt noch deutlicher, jetzt haben wir wirklich nur noch Kurzgeschichten, die irgendwie im Entferntesten mit der Handlung zu tun haben. Aber trotzdem
Titel tragen.
Ja, genau, einfach titelgebend sind an der Stelle. Yes, also 1-0 für dich. Du kannst in 2 Wochen erhöhen auf ein sattes 2-0 und damit den Sack zumachen vorerst. Bis dahin habt ihr erstmal Ruhe vor uns, aber liebe Freunde und Freundinnen, bleibt natürlich dran, bleibt treu. Fast schon wieder Ende April, das heißt, die nächste Sonderfolge ist dann auch schon wieder auf dem Weg für den Mai. Also das Angebot ist prall und gefüllt und ich denke, da ist für jeden was dabei.
Das will ich doch auch denken und hoffen vor allen Dingen. Und danke dir heute wieder für die Zeit. Hat Spaß gemacht. Ich finde, es geht aufwärts mit den Filminhalten im Gegensatz zu davor. Ich glaube, ein Tiefpunkt, das tiefe Tal der Tränen haben wir erstmal durchschritten. Mal sehen, wie es mit dem zweiten Teil weitergeht, aber ich freue mich drauf. Und danke dir für deine Zeit und auch für deine treffenden Quizfragen, die du immer mitbringst.
Sehr gerne. Also habt eine schöne Restwoche, einen guten Start in die Woche, je nachdem, wann ihr es anhört. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, gute Zeit und auf ein neues dann in 2 Wochen.